Mr. Tuckerton's Snotcast. Mit diesem wunderschönen Alarmsound beginnen wir die heutige Folge zu Rogue One. Und ich habe niemand Geringeren als Matze von Welle Nerdpool dabei. Hi Matze, grüß dich.
Moin moin, ich mag niemand Geringeren sehr, sehr gerne. Danke dafür.
Das ist ein kleines Easter Egg.
Wunderbar, ja. Schön, dass ich hier sein darf, mal wieder.
Ja, ist schon lange her. Was war denn der letzte Podcast, den wir zusammen gemacht haben?
Pokémon.
Stimmt, ja, ist aber auch schon ganz schön lange her, ne?
Naja, war noch in diesem Jahr.
Ja, das Projekt gibt's ja auch erst seit diesem Jahr offiziell.
Das stimmt wohl.
Ja, und wir sind sogar bei, ich glaube, das ist jetzt die 9. Folge, müsste das sein. Die 8. ist ja nach, glaube ich, Delay von 3 Monaten endlich auch rausgekommen. Und wir werden auch noch eine 10. dieses Jahr aufnehmen. Also ich habe meine 10 Folgen geschafft.
Ja, wann hattest du angefangen? War es dann im Februar?
Ich glaube, ich kann ja mal ganz kurz tippen. Wir schauen mal kurz. Wann war denn der erste Nerdcast? Der erste Nerdcast war Captain America 3 und das war wann?
Bei iTunes ist er am 30. April hochgeladen. Na, das ist aber, ist in Ordnung.
Das kommt hin, glaube ich, ne? 30. April? Ja, doch, glaube ich, genau. So um den Dreh war es, genau.
Ja, dann passt das doch von Veröffentlichungszyklus her. Fast einmal pro Monat. Ist doch in Ordnung.
Genau, wenn es noch nur pro Monat gewesen wäre. Also ich habe wirklich immer ein Problem mit Kontinuität gefühlt.
Ach du, wenn man mal auf unseren Blog vorbeiguckt, wir kennen das.
Ich find's auch wirklich schwierig, auch das immer hinzukriegen, weil wir hatten jetzt Projektwochen, Monate besser gesagt, irgendwie seit dem Augusturlaub. Und da kommst du auch zu nichts mehr. Aber du musst das Zeug auch ein bisschen vorbereiten, musst die Gäste einladen. Bei dir ist es immer recht einfach, ich schreibe einfach auf Twitter an, du hast immer Zeit, es ist immer sehr gut.
Was heißt denn immer? Also du fragst zum Glück immer rechtzeitig an, sodass ich gucken kann, dass man da irgendwie ein bisschen den Wochenplan rumbaut.
Ich habe ein bisschen Glück. Nee, aber es ist, ich finde es schon schwer, auch mit Blog-Einträgen und so. Aber ich finde es Wahnsinn, eine Kinowoche kommt ja doch immer recht regelmäßig gefühlt.
Die Kinowoche, ja. Das sind es allerdings dann auch einfach nur 20 Minuten, die ich mich hier hinsetze und einfach über Filme rede. Und das ist kein allzu großer Aufwand. Das kriegt man immer noch relativ entspannt hin.
Ja, sag das mal in YouTube-Videos, die auch nur 20 Minuten gehen. Ja. Und die aus einem Schnitt bestehen, wohlgemerkt.
One-Takes.
Ja, nur One-Takes. Qualität bei Tuckerton TV, ja.
So wie es sein soll. Nein, also wie gesagt, die Kinowoche ist so ziemlich das Entspannteste. Ich setze mich hin, rede über Filme. Meistens mache ich das auch einfach ohne Skript. Also ich mache es einfach ohne Skript, guck, was da am Ende rauskommt. Meistens bin ich zufrieden damit. Und dann geht es einfach ins Interweb. Und für die anderen Sachen, wie zum Beispiel Texte oder die großen Podcasts bei uns bei der Welle Nerdpool, da braucht man ja nun mal immer ein bisschen Vorbereitungszeit.
Muss ich auch sagen, euer Team ist ja auch groß und ihr trifft euch ja auch alle real. Das ist ja auch eine Besonderheit von euch, dass ihr wirklich alle um den Tisch rumsitzt.
Ja, also wenn jetzt zumindest kein Gast dabei ist, der nicht in Hamburg wohnt.
Ja, aber wie gesagt, einer ist ja handelbar, aber ich find's immer spannend. Also wir werden es sehen, wenn wir diesen Jahresrückblick machen, wer da alles kommt, werde ich noch nicht verraten. Es sind auf jeden Fall einige bekannte Leute aus dem Podcast hier. Und es wird spannend. Das sind 5 Leute und ja, sich da gegenseitig nicht ins Wort zu fallen, fand ich schon mal bei den Dreiergesprächen bei Teddy immer schon schwierig, wenn wir da über irgendwas geredet haben, weil du redest schnell Leute nieder, gerade ich habe da ein bisschen das Problem.
Also, da muss man sich ein bisschen disziplinieren. Ich glaube, dass sowas sollte aber auch im Flow des Gespräches irgendwie hinkommen. Das kriegt man hin. Das ist kein Problem.
We will see. Eben. Also, Kinowoche ist bei euch aktuell. Was war der letzte große Podcast? Ich glaube, es waren Comics, ne?
Richtig, da hattest du ja auch einen kleinen Gastbeitrag geleistet. Vielen Dank nochmal dafür. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, das war Comics für Einsteiger. Das war unsere 20. Episode, wo wir irgendwie vorher unsere Zuhörer, die paar, die wir haben, haben abstimmen lassen, worauf man denn Bock hätte. Und da konnten wir auch ein bisschen sehen, worauf man noch eventuell Lust hat. Ich glaube, 2017 wird sich da ein bisschen dran richten. Gucken wir mal, wie das alles so läuft. Aber es war der Comics für Einsteiger Podcast, ist auch entspannte 6 Stunden oder so geworden. Ich glaube sogar 6,5. Mit einem bis dato, wie ich persönlich finde, eines der schönsten Cover. Das schwarz-weiß gemalte, das finde ich unfassbar cool. Und es war auch eine extrem unterhaltsame Aufnahme mal wieder. Also ich hoffe, das hört man dann auch letzten Endes im Endergebnis.
Ja, ich muss ja wieder sagen, ich bin ja immer noch nicht dazugekommen. Also mir fehlt einfach wirklich so eine Pendelstrecke irgendwie, dass ich eure Podcasts schaffe. Weil irgendwie, ich bin gefühlt immer mit der Folge fertig, wenn die nächste oder übernächste kommt. Weil es halt wirklich lange ist und es ist auch Wahnsinn, wie ihr da durchhaltet. Also ich merke, nach 2 Stunden, 2,5 Stunden hört für mich das Konzentrieren auch wirklich auf.
Das ist halt der Vorteil, wenn du viele Leute bist. Das war das Krasseste war ja wirklich bei diesem, wir haben ihn Teenage Dirtbag genannt, den 10 Stunden Musik der Jugendcast. Da waren wir zu viert und man merkt es halt wirklich, wie jeder so seine Hochphase hat, wo die Leute Energie hatten. Und das Beste war einfach, bei Pascal kam es dann irgendwie so gegen 2 Uhr morgens, wo der auf einmal richtig angefangen hat, richtig wach zu werden. Wo bei allen anderen dann so, boah, jetzt geht das los. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man mit vielen Leuten dabei ist. Das wird dann, vielleicht wirst du das ja auch bemerken beim Jahresrückblick. Und dann überträgt sich auch so ein bisschen Energie auf die anderen, die dabei sind. Man kommt zur Diskussion und dann kommt einem das auch nicht so lange vor.
Ich bin auch mal schon wieder ein Code-Wizard durchhält, weil der ist ja ein frisch gebackener Vater immer noch und ja, Schlafenszeiten ist so für ihn fremd worden. Ich bin mal gespannt. Wir fangen ja um 20 Uhr an. Also ich habe genug Energy-Drinks und alles dabei, um da durchzuhalten. Aber ich bin mal gespannt, wann sozusagen dann irgendwann er aus dem Gespräch einfach mal abbricht, weil wir nur so einen dumpfen Schlag auf der Tastatur hören.
Ja, notfalls wickelt er das Baby halt einfach beim Podcasten. Das hätte auch mal was. Ich glaube, das habe ich bisher von keinem Podcast gehört.
Es gibt bestimmt einen Wickel-Podcast da draußen, ne?
Es gibt. Es gibt alle Podcasts. Also, ich bin da guter Dinge. Ich glaube, es gibt Podcast über veganes Essen, dann wird es auch einen Podcast über Kindererziehung geben und wie man es wickelt.
Ich bin ja überrascht gewesen, ich habe ja dieses Jahr beim Pottwichteln mitgemacht. Und was da zum Teil für Podcasts dabei sind, also ich finde es ja schade, also ich kann so viel verraten, ich glaube, mein Wichtel ist nicht der Gottesdienst-Podcast. Es gibt schon mal wirklich einen Podcast, wo ein Pfarrer macht. Ich hätte gern den als Wichtel gehabt und hätte dann irgendwie von ihm eine Mr. Turkington-Sendung zu Nerd-Themen gesehen. Das wäre, glaube ich, recht lustig geworden.
Die Idee mag ich sehr, sehr gerne. Es ist halt einfach mal ich würde mal spontan sagen, ein etwas altbackeneres Thema an eine neue Generation gebracht. Finde ich super, die Idee.
Ich hätte über Jedi-Kodexe, glaube ich, geredet.
Ja, hätte auch gepasst.
Ich habe es auch geschafft. Ich darf ja nicht verraten, wen ich gewichtet habe. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe Thema Verfehlung würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe den Podcast etwas modernisiert. Aber ich sag dir gleich, wenn ihr nächstes Jahr mitmacht, ich schreibe euch auf meine Blackliste. Ich möchte keinen 7-Stunden-Podcast machen.
Uns soll mal der Gottesdienst-Podcast machen. Mal sehen, was dann dabei passiert.
Der liest die Bibel einmal vor bei euch in der Folge.
Und das war der Sohn von dem und das war der Sohn von dem und der ist so und so viele Jahre alt geworden. Wow.
Also das finde ich spannend, aber es wäre, glaube ich, nächstes Jahr lustig, wenn ihr mit dabei wärt, weil auch die ganze Planung finde ich Hammer. Also die Folge kommt, wir nehmen heute am 23.12. auf, die kommt heute um Mitternacht, wird die released und erst am 1. Januar hört man sozusagen auch, wer einen selber gewichtelt hat. Und bei mir, die Jungs waren richtig cool, die haben Worms gespielt während des Podcasts. Und ich bin mal gespannt, ob das ein Computerspiel-Podcast ist. Ich bin sehr gespannt, wer mich da gewichtelt hat. Ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte.
Nee, es ist eine schöne Idee. Ist halt die Frage, wie viel Zeit man über hat sozusagen für den gesamten Spaß. Es ist ja, wir sind alle nicht berufstätig, aber unsere Freizeit ist eigentlich schon ausgelastet.
Ja, das Schöne ist halt, du hast 2 Monate Zeit. Ich habe es natürlich, glaube ich, 3 Tage vor Ende der Frist wie immer gemacht.
Ja, die,
wie früher in der Schule.
Ja, die Deadline ist der größte Motivator.
Richtig. Nee, also von dem her, nächstes Jahr wäre es mal lustig, wenn ihr dabei wärt, glaube ich.
Ich werde es mal anstoßen bei unserer nächsten Redaktionssitzung.
Genau, ihr habt jetzt 1 Jahr Zeit, um euch drauf vorzubereiten.
Mental.
Sehr gut. So, 10 Minuten schon mal auf Topic gesprochen. Wer jetzt noch zuhört, ja, wir sprechen heute wirklich noch über Roach One. Und ich möchte gern Roach One. Charlotte Roach One.
Okay.
Den hat jemand gemeint, wir reden über Star Wars? Nein.
Nein, das Charlotte Roach hat ein neues Buch. Das heißt One. Es geht um ein Parfum.
Genau. Nee, boah, es ist einfach vor Weihnachten. Mein Hirn ist schon so auf Durchzug nach einer Woche Urlaub. eine Frage hätte ich, du hast mal wieder irgendwie dich durch hochgeschlafen in die Premierenfeier irgendwie hier, in die Pressevorführung.
Was heißt denn hochgeschlafen? Ich habe eine Einladung bekommen.
Ja, ich will nicht wissen, was du dafür getan hast.
Einiges.
Das ist ein FSK 18 Podcast ab jetzt. Ich möchte alle Details.
Nee, ist ja einfach, ich habe die Einladung bekommen, ich hatte Zeit und in Hamburg war halt die Pressevorführung um 9:30 morgens.
Das wäre mir egal gewesen. Waren die Beans auch da?
Ja, also Etienne war da, also ich habe Schröck gesehen und Steven Gätjen war auch am Start.
Okay, hast du Autogramme geholt oder kennst du die schon? Hast du dich auf der Kurzwahl?
Na, Schnickschnack. Aber ich bin jetzt kein Fanboy, der da hingeht und sagt, ey, ich liebe euch. Also der Schröck ist ja eh in jeder Pressevorführung. Etienne nur bei den ganzen, also bei ein paar Ausgewählten und also zum Beispiel beim Schröck, den sagt man dann Hallo und dann ist auch gut.
Ja gut, ich glaube, ich hätte von Etienne schon Autogramm geholt. Etienne ist mein absoluter Liebling schon zu Giga-Zeiten. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so jung wäre, könnte mein Vater sein.
Na.
So von seinen Aussetzungen, wie er sich aufregt und so. Ja, ich sehe Parallelen. Und Steven Gätjen mag ich erst seit Kino Plus. Ich habe den Typen bei Schlag den Raab echt gehasst. Mit seiner arroganten Art. Aber in Kino Plus ist er super, super bodenständig eigentlich. Also.
Ja, es ist, wenn man, also ich kannte ihn halt in erster Linie durch die rote Teppich-Berichterstattung bei den Oscars. Da war es immer okay. Und vor allen Dingen hat man jetzt mal gemerkt, wo er halt nicht mehr bei ProSieben ist, wie schlimm es sonst geht. Ich weiß nicht, hast du das ist ja noch dieses Jahr verfolgt mit Annemarie Carpendale, wie die das gemacht hatte?
Nee, wie gesagt, ich habe irgendwie mit dem analogen digitalen Fernsehen abgeschlossen irgendwie.
Ja, das Problem ist halt, wenn du darüber reden möchtest, wäre schon besser, sich damit einigermaßen zu befassen. Aber oh, also es war nicht schön.
Ja, wie gesagt, aber bei Kino Plus gefällt er mir gut. Und ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich anfangen soll, ob ich dann nicht hier in München auch mal in die Vorpremiere kommen könnte. Weil arbeitstechnisch wäre es kein Problem, irgendwie mal später in die Firma zu kommen, ja, mal Gleitzeit und alles. Also das wäre nicht das Problem, aber ich wüsste gar nicht, wen ich da ansprechen sollte, vom Verleih oder sowas.
Ja, machen wir auf, Mike.
Sehr gut. Sehr gut, dann kann ich auch mal in die Premiere gehen. Aber ich wäre wahrscheinlich einfach mit Lichtschwert gekommen, wäre sofort wieder rausgeworfen worden von den Pressevertretern.
Ja, das war eben das unfassbar Schöne. Man hat tatsächlich so ein bisschen die Anspannung gemerkt, auch bei der Pressevorführung. Das Beste war aber dann einfach nur in der Vorpremiere, also am Mittwochabend beziehungsweise am Donnerstag dann um 0:01, wie das gesamte Kino voll war mit, also auch deutlich mehr als letztes Jahr mit verkleideten Leuten, Sturmtruppler. Einer hatte sich so ein Custom Ghetto Blaster mitgebracht, wo dann der Cantina-Song drauf lief und dann haben die Leute dazu getanzt. Es war schon eine ziemlich coole Atmosphäre.
Das muss ich sagen, es war bei uns genau umgekehrt. Ich war letztes Jahr, ich glaube, in Matheser in München in der Innenstadt, so das größte Multiplex-Kino, was es so in München gibt. Und ich habe da einen wahnsinnig großen Familienstreit gehabt, weil ich eben mein Lichtschwert mitnehmen wollte. Und meine Freundin gesagt hat, sie geht nicht in die Premiere mit rein, wenn ich da mit Lichtschwert reingehe, weil ich der Einzige wäre, der ein Lichtschwert dabei hätte.
Ah, Schnickschnack.
Ja, Bullshit. Es waren alle mit Kostümen und ich war so der Einzige mit seinem Star Wars T-Shirt. Und dieses Jahr wollte ich mir eigentlich schon ein Kostüm nähen. Es hat sich aber rausgestellt, dass ich von der Firma eingeladen werde auf das... Oh, wie heißt denn das Ganze? Moment... Die lachende Kölner Arena bin ich eingeladen worden. Das ist irgendwie so das größte Kölner Karnevals-Event. Und jetzt muss ich nur meine Schwiegermutter, die gelernte Schneiderin ist, endlich meine Sith-Robe zu machen. Dann gehe ich auch nächstes Jahr endlich mal in vernünftiger Kleidung zu einer Premiere.
Ich wollte ja immer noch mal irgendwann, wenn man Geld haben sollte, wollte ich ja noch mal bei Dingster einkaufen. Hier, wie heißen die Leute? Master Brand.
501. Ah ja, genau, ja.
Die haben so richtig, richtig, richtig nice so Sith-Mäntel und so, die auch richtig cool aussehen, aber halt Schweinegeld kosten.
Ja, aber es ist super schwierig, was zu finden. Ich habe es mal ein bisschen bei eBay geguckt, weil ich mir gedacht habe, naja, vielleicht sage ich extra mal meine Schwiegermutter frage, aber die Qualität ist so hundsmiserabel.
Ja, was meinst du, warum die ganzen Cosplayerinnen und Cosplayer auf den ganzen Conventions sich den Kram meistens selbst machen? So,
es ist ja, halt, aber es ist doch eine riesen Marktlücke gerade jetzt, wenn du, sag ich mal, ich würde mir für 150 Euro einfach nur einen Mantel kaufen. Der muss ja nicht super hochwertig sein. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der aussieht wie ein Kinoreplik, sondern es sollte halt mal ein Stoff sein, der bei Beleuchtung nicht durchschimmert. Also ich habe mal im Internet geguckt, so teuer ist so ein Stoff nicht.
Ja, das stimmt wohl. Aber wenn man jemanden hat, der nähen kann, dann ist es natürlich meistens deutlich leichter, sich den Kram irgendwie selbst zusammenzuholen.
Naja.
Ich habe auch heute.
Ich bin mal gespannt.
Tatsächlich eigentlich ganz coole Geschichte. Ich war heute war ich noch bei der Arbeit und bin nach Hause gefahren und setze mich in die Bahn, gucke hoch und auf einmal sitzt da ein Pärchen und das Mädel war einfach im vollen Star Wars Cosplay, rot angemalt mit diesen Fleischzöpfen nach hinten. Ich habe keine Ahnung, welches Alien das ist, aber ich war so, ha.
Ein Twi'lek.
Ja, stimmt, so hießen die, glaube ich. Das war so, ich weiß jetzt von keiner Veranstaltung, aber irgendwie finde ich das lässig, dass sie jetzt hier einfach so in der Bahn rumchillt.
Aber ganz ehrlich, gerade so ein Sith-Kostüm kannst du ja auch mal so anziehen. Also ich glaube schon, dass ich einfach mal zu irgendwelchen Sachen das machen würde. Ich würde es ja auch gerne auf der Hochzeit anziehen. Ich heirate ja nächstes Jahr. Und ich finde es schon ganz lustig, dann, wenn ich die Sith-Robe habe, einfach da mal irgendwie meine Oma zu erschrecken.
Witzig wär's, ergibt mit Sicherheit auch coole Hochzeitsfotos.
Ich bin sowieso mal gespannt. Also mir wurde ja meine Hochzeit komplett umgebaut. Ich würde eine sehr nerdige Hochzeit haben, aber
ist da
ich in ein sehr normales Elternhaus jetzt rein heirate und hier auf dem Land, könnte es halt passieren, dass ich mich irgendwie mit Missgabeln und Feuer irgendwie aus dem Dorf hier rausjagen, von dem hier wird es abgesagt.
Ist natürlich auch die Frage, wie der Partner damit macht.
Ich glaube, sie hätte nicht so das Problem gehabt. Ich glaube, selbst mein Vater nicht. Weil ich hätte zu meinem Vater, das ist mein Trauzeuge, wenn es mein Wunsch gewesen wäre, hätte ich ihm einfach so ein Wookiee-Kostüm geliehen für einen Tag.
Ah. Oh.
Ja, aber das, ja, man muss, das wäre wahrscheinlich mit 22 oder so noch gegangen, aber jetzt irgendwie mit fast 30, ja, schwierig zu verkaufen. Nee, aber so Cosplay macht ihr, glaube ich, alle gar nicht, ne? Ihr seid ja auch alle nicht so bewandert, oder?
Milena macht das tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv sie das betreibt, aber zumindest, wenn es Conventions gibt und so ein Spaß, da ist sie auch am Start. Im Cosplay.
Okay, habe ich noch nie irgendwie Bilder bei euch gesehen, irgendwie auf dem Twitter.
Ja, da muss man, da scherzen wir auch immer drüber, ich glaube, da muss man ihren Instagram-Account folgen und ja, sie hat ja auch kein Twitter, beziehungsweise ich habe ihr einen Account gemacht, mal sehen, ob sie den irgendwann benutzen sollte.
Ich muss sagen, also mein Facebook-Account ist jetzt nahezu tot. Ja, ich erwische mich bei Facebook wirklich nur noch das Ding als Login-Mechanismus zu benutzen, wie auf Webseiten. Sonst ist es irgendwie alles sehr tot bei mir.
Ja. Ich bin da auch einfach nur, um Kram zu verbreiten in Filmgruppen etc. pp. Und Gewinnspiele.
Habt ihr eins gemacht, oder was?
Ja, wir hatten ja Captain Future verlost.
Ach stimmt, wo Nadorino das gewonnen hat, ne? Glaube ich, der hat das getwittert.
Ja, das wird ja immer ausgewürfelt. Und 19 hat mitgemacht, passt ganz gut für einen W20. Aber auch halt mit einem Privataccount ist es ganz cool für verschiedene Gewinnspiele da mitzumachen. Aber ansonsten, ich würde auch sagen, dass Facebook vielleicht auch einfach für uns uninteressanter ist. Weil Twitter hat einfach irgendwie, hat die leichtere Möglichkeit, sich selbst so eine Filterbubble aufzubauen.
Ja, ich finde halt, also den eigentlich vorrangigsten Grund für mich ist bei Twitter, was einfach wirklich in Echtzeit ist. Und wenn du was in der Sekunde postest, sehe ich es. In Facebook mit diesem super tollen Mega-Algorithmus siehst du halt zum Teil Sachen, die 3 Tage alt sind, die du aber vor 3 Tagen nicht gesehen hast.
Ja, okay.
Nein. Und vor allem die 140 Zeichen bringen mich immer davor, nicht abzuschweifen, so wie jetzt, wo wir schon bei Minute 20 gleich sind und noch gar nicht über den Film geredet haben. Also, wir haben wenigstens schon mal gesprochen vor Premiere. Fandest du eigentlich cooler als die Pressevorführung?
Ja, also darüber rede ich auch immer ganz gerne und ich find's auch okay, weil in der Pressevorführung die Leute sind da, um einen Film möglichst objektiv zu bewerten. Also das heißt, man sollte da, natürlich sollte man Gefühle dabei haben, es ist ein Film, der soll in einem was auslösen, aber man sollte jetzt nicht da drin sitzen und die gesamte Zeit, boah, ja, super, irgendwie die gesamte Zeit rumbrüllen, sondern versuchen, so objektiv wie möglich einen Film zu bewerten. Wenn du dann in eine Mitternachtspremiere gehst, da kannst du das über Bord werfen, da kannst du Fan sein. Und dann kannst du natürlich auch die größte Party dieser Welt feiern.
Aber dann verstehe ich aber auch ehrlich gesagt, warum aus den Pressevorführungen eigentlich meistens immer, sag ich mal, neutrale bis negative Kritik kommt. Weil ich glaube, ganz viele Filme leben davon, dass du in so ein Kino sitzt. Also ich habe es bei Star Wars letztes Jahr gemerkt, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Mal geweint in dem Film, vor Freude sogar. Also nicht nur vor Trauer, sondern auch wirklich vor Freude, weil halt um mich alle Leute geheult haben.
Naja, was heißt negative Stimmen? Also, ich meine, die meisten Leute, die in solchen Vorstellungen sitzen, werden dafür bezahlt. Das heißt, sie werden dafür bezahlt, ihrem Publikum, ihrer Leserschaft oder ihrer Hörerschaft, je nachdem, wofür man das macht, nahezubringen, sollte man diesen Film sehen oder nicht. Natürlich ist die Stimmung in einem vollen Multiplex-Kino anders. Die Stimmung ist anders, wenn du dir eine zotige Komödie wie American Pie zum Beispiel anguckst, ist die Stimmung in der Pressevorführung deutlich anders, als wenn du die gesamten 16-Jährigen da im Kino sitzen hast. Aber das ist eine Sache, die ist normal. Und ich finde, das macht einen guten Filmjournalisten aus, wenn er abstrahieren kann, okay, wo liegt jetzt die Stärke eines Films? Beziehungsweise hat er überhaupt eine Stärke? Das kommt ja auch manchmal vor, dass das nicht der Fall ist.
Ja klar, nee, aber ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel, ich habe ganz viele Kritiken auch über Rogue One gelesen, die sehr negativ waren, wo ich mir gedacht habe, so, Leute, es ist der einzige Film, den man wirklich nicht spoilern kann eigentlich. Es ist klar, dass es in die Richtung geht. Und ich finde auch, der Film ist sehr mutig für das, was er tut. Gerade dafür, dass er unter Disney-Flagge steht, aber dazu werden wir im Spoilerteil wahrscheinlich noch näher reinkommen. Mhm. Aber ich fand den Film, also so im Vorfeld, gut, ich gehe auch in letzter Zeit, also seit der Teddy-Gon-Katastrophe mit Avengers 2, gehe ich auch anders in Kinofilme. Weil vorher habe ich mich sehr hypen lassen und jetzt schaue ich mir meistens zum Beispiel fast keine Trailer an. Bei Rogue One jetzt natürlich schon, Star Wars ist da eine Ausnahme. Aber zum Beispiel, wo das anders war, war bei Doctor Strange. Da habe ich eine sehr awkwarde Sache gehabt im Kino. Es gab doch diesen Witz mit dem WLAN-Passwort. Und er war scheinbar ja in allen Trailern drin, aber ich habe von Doctor Strange keinen einzigen Trailer gesehen, außer den Teaser-Trailer.
Und du hast geschmunzelt.
Ich habe so losgelacht in diesem komplett stillen Kino, habe ich mich zu Tode, ich habe mich gekringelt vor Lachen. Mich haben alle komplett irritiert angeguckt, bis mir irgendwie klar geworden ist, nachdem ich mir dann die Trailer angeguckt habe, ach, den Witz kannte schon jeder. Ah. Also da habe ich immer eine Frage, wie du reingehst. Und wenn du so wie ich in letzter Zeit reingehst, dass du wirklich versuchst, alle Trailer zu vermeiden, großflächig, dann macht es auch wieder viel mehr Spaß, weil die Trailer dieses Jahr waren einfach nur alle beschissen.
Ja, Trailer sind eigentlich ein eigenes Thema. Es war bei dieser Mitternachtspremiere so schön. Es gab halt vorher normales Kinoprogramm, sprich Werbung und Trailer. Und der größte Spaß einfach an der gesamten Geschichte war, sie haben vor Rogue One den Trailer zu Rogue One gezeigt. Und warum auch immer. Aber einer aus unserer Gruppe, mit der wir da waren, der hatte sich extra keinen einzigen Trailer angeguckt.
Oh nein.
Was macht der natürlich? Kapuze über den Kopf, Kopf zwischen die Beine und einfach nochmal die Hände auf die Ohren gepresst, damit er auch ja nichts mitbekommt. Und dieser Anblick war einfach lustiger als der komplette Trailer. Das war, also, aber was ist denn das für eine Aktion?
Ja, ich finde allgemein die Trailer, ich hab letztes Mal auf YouTube ein bisschen rumgesurft und hab so Trailer von Ghostbusters 1 und so gesehen, so von alten Filmen. Die haben nichts verraten, absolut gar nichts, außer dass es vielleicht Gespenster in dem Film gibt.
Ja gut, aber um jetzt mal auch, damit ich das mal hier kurz übernehme, damit wir das Gespräch mal in Richtung des Films lenken, weil ich finde... Ich finde nämlich, dass diese Trailer-Diskussion bei Rogue One äußerst interessant ist. Weil du hast dir die Trailer angeguckt, meintest du ja gerade.
Ja, ein paar.
Ist dir aufgefallen, wie viele Sequenzen nicht im Film waren?
Ja, das war ja klar, weil es der Neuschnitt ja ist. Also scheinbar ist ja der Film komplett ähnlich wie Suicide Squad einfach mal so, oh nee, wir wollen es anders haben.
Ja, aber bei Suicide Squad hattest du trotzdem alle Money Shots drin. Beziehungsweise mir fällt gerade, wenn ich so an den Trailer denke, keine Sequenz ein, die nicht da drin ist. Und es gab auf Kotaku, glaube ich, das hatte mir Sascha geschickt, gab es ein Video mit allen Sequenzen oder Szenen und auch Dialogzeilen, die so nicht mehr im Film waren. Und das war einfach ein 2-Minuten-Video. Das war schon ziemlich krass.
Nee, ich glaube auch wirklich, dass sie den Film richtig krass gecuttet haben.
Ja, da gehen jetzt halt die Diskussionen los. Wie sah es denn eigentlich aus? Weil zum Beispiel man sieht in den Trailern, das darf ich schon ruhig sagen, was man im Trailer sieht, oder?
Wir würden auch sagen, wir machen einfach einen Spoiler-Podcast. Also wir haben euch jetzt genug zur Geschichte gesagt, wir haben kurz gesagt, wie wir ihn fanden. Ab jetzt fängt der Spoiler-Teil an, deswegen gebe ich hier nochmal den Spoiler-Horn. Ab jetzt müsst ihr mit der Handlung klarkommen. Schaut euch den geilen Film an, würde ich sagen. Also wir können sagen, Film auf jeden Fall anschauen, ne?
Ja, ich fand ihn gut.
Also Empfehlung, schaut euch jetzt im Kino an und macht dann mit dem Podcast weiter. Wir fangen jetzt an zu spoilern.
Ja, halt eine der zentralsten Szenen, über die diskutiert wird, auch dann in verschiedenen Kommentarbereichen und so, ist halt, wie Jane mit dieser, ja, was ist denn das, Festplatte oder so, mit den Plänen des Todessterns über den Strand auf dem Planeten läuft und halt von einem AT-AT, das sind ja auch irgendwie Abwandlungen von den AT-ATs.
Die Vorgängermodelle, genau.
Ja, angeschossen, also beziehungsweise beschossen wird und sie rennt halt über den Strand mit ihrem Squad. Und das hat sich ja im Film komplett anders abgespielt. Deswegen finde ich das äußerst interessant, was denn die ursprüngliche Version von Gareth Edwards war. Ich hoffe, also wir können es natürlich nicht sagen. Wir können nicht sagen, der Film war vorher besser, bevor der jetzt umgeschnitten wurde. Ich habe tierische Probleme mit dem Film teilweise. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch nachher nochmal drauf. Ich bin sehr gespannt, ob wir das irgendwann zu Gesicht bekommen, wie unterschiedlich die beiden Versionen sind.
Nee, ich bin immer gespannt. Ich habe neulich das Buch gekauft zum Film. Das ist ja eigentlich, bis auf Episode 7 war es immer so, dass die Bücher, diese Deleted Scenes zum Beispiel oder ganz viele Schnitte drin hatten im Buch. Also zum Beispiel Luke, der sein Lichtschwert konstruiert, in Rückkehr der Jedi-Ritter zum Beispiel. Man ganze Szenen drin oder wie er sich von seinen Freunden auf Tatooine verabschiedet in Episode 4 und so. Also da gibt's ganz viel Subtext dann sozusagen, der so ein paar Hintergrundsachen macht. Und was immer ganz wichtig war, dass die Figuren immer ihre Gedanken im Buch sozusagen gesagt haben. Also bei ganz vielen Szenen, wo du nicht wusstest, was denkt er sich gerade eigentlich? Da sind die immer im Buch mit drin. Und bei Episode 7 haben sie das komplett weggelassen. Episode 7, das Buch dazu, ist eine komplette Nacherzählung. So ein typischer Kinoroman. Mhm. Und ich habe leider noch nicht, bin ich dazu gekommen, das Rogue One Buch zu lesen.
Okay.
Aber vielleicht ist da ein bisschen mehr drin.
Kann ich nichts zu sagen. Habe ich leider nicht gelesen.
Da können vielleicht noch ein bisschen was drinstehen, aber ich glaube auch nicht. Ich glaube, es ist auch wieder so ein Kinoroman. Disney will das, glaube ich, auch eher haben.
Die wollen halt, ich glaube schon, dass Disney halt sozusagen das Extended Universe, beziehungsweise das, was früher das EU war, dass sie es halt schon irgendwie so auf sich beziehen wollen. Also, dass sie da alles sich behalten.
Ja, sie wollen es vor allem unter Kontrolle haben. Also, ich habe ungefähr, ich glaube, 60 EU-Bücher gelesen in meiner Jugend. Mhm. Ich habe dann in den letzten Jahren aufgehört, was einfach immer wilder geworden ist. Und ich glaube, das war auch ein Problem des EUs irgendwann. Das EU war so durchgeknallt am Schluss. Also es gab ja die Yuuzhan Vong. Das war ja eine Alien-Rasse, die sozusagen den neuen Jedi-Orden angegriffen hatte und die nicht in der Macht spürbar waren. Oh. Und lauter solche Sachen. Und Jaqen Solo, der Sohn von Han Solo, nein, nicht Kylo Ren, war auch ein richtiger Sith-Lord. Ja, genau. Das war, also die haben ja viel adaptiert daraus. Mhm. Auch jetzt zum Beispiel mein absoluter Lieblingscharakter im EU war ja Großadmiral Thrawn. Der ist jetzt in Rebels mit dabei. Und zwar fast exakt genauso wie in den Büchern.
Ha.
Und das ist alles super. Also Disney macht das schon richtig, weil die sagen halt wirklich, okay, wir tun hier kontrolliert mal das Zeug rauslassen und denken wirklich vorher nach, bevor wir irgendwas machen. Weil zum Beispiel ja im EU ist ja zum Beispiel Chewbacca als erster wirklicher Held gestorben. Und jetzt ist es halt Han Solo. Und sie machen das, glaube ich, ein bisschen besser, weil George Lucas hat einfach viel durchgelassen auch. Dem war es irgendwann egal, ob das jetzt alles irgendwie zusammenpasst. Ja, beginnen wir mal so ein bisschen mit der Grundstory. Also es geht eigentlich in einem Satz, es geht darum, wie die Todessternpläne des ersten Todessterns wohlgemerkt, bevor mir einer kommt mit Botanern. Botaner war der zweite Todesstern, ihr Noobs. Der zweite. Deswegen stirbt auch kein Botaner in dem Film.
Mhm.
Ich hasse Kommentarbereiche, ehrlich.
Wo hast du das denn gelesen?
Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube bei Star Wars Union oder sowas. Ja, warum sind keine Botaner gestorben? Komisch. Oh, Idioten, hey.
Naja.
Nee, aber wie gesagt, ist halt interessant, wie sozusagen diese Todessternpläne zu Leia gekommen sind am Schluss.
Mhm.
Und ja, wir haben das Ende jetzt verraten. Oh Gott.
Ja, wir sind ja im Spoiler-Part, von daher ist es ja Latex.
Genau. Nee. Und das fand ich extrem geil. Und das vorweg, bevor wir die Handlung angehen, ich finde halt super, wie sie die Brücke geschlagen haben zur Episode 4.
Ja, wobei es da wohl irgendwie, ich hab 4 länger nicht mehr gesehen, da gibt es wohl so ein paar Dialogzeilen, die jetzt mit Rogue One wohl irgendwie nicht mehr so hundertprozentig passen, aber nitpicking, so. Was sagst du denn zu Leia jetzt in Rogue One? Weil da habe ich so gemischte Meinungen drüber gehört, das ist krass.
Also ich habe sie auch gehört und ich muss sagen, mir hat auch Tag und mir hat auch Leia so gefallen. Ich habe die ganze Zeit im Film gerätselt, wie haben sie es gemacht? Sind das alte Shots? Das kann doch gar nicht sein. Mhm. Also ich fand diese CGI-Masken, das waren ja wirkliche Schauspieler darunter, mhm, und sozusagen wie so eine CGI-Maske drüber. Ich fand das für den Stand der Technik wirklich gut. Also das ist jetzt für mich der Einstieg für richtige CGI-Charaktere in richtigen Filmen.
Also ich muss auch sagen, Leia fand ich gut. Tarkin
recht auf jeden Fall.
Hatte ich das Problem, du hast da so ein krasses Uncanny Valley drin ein bisschen. Und hast du BFG gesehen dieses Jahr mit also von Spielberg?
Was war das? Nee.
Mit dem Mädchen, das ins Land der Riesen mitkommt und da.
Nee.
Der ist tricktechnisch auch hervorragend, aber ich musste bei Tarkin die gesamte Zeit an diesen Riesen denken. An dem BFG. Okay. Das war so, irgendwie ist das nicht zusammengekommen. Das ist halt das Problem, sie hätten Tarkin wahrscheinlich ein bisschen, ja, mehr im Dunkeln, sage ich mal, lassen sollen, anstatt dem wirklich so full frontal zu zeigen. Aber, ja, was du schon sagtest, so Stand der Technik, es ist okay. Man hätte es wahrscheinlich, er hätte es anders lösen können, er hätte nicht unbedingt so eine große Rolle haben müssen im Drehbuch, ist natürlich die Frage, wie das eigentlich aussah, aber naja, generell finde ich das eine Sache. Es gibt ungemein viel Fanservice in diesem Film.
Das hat jetzt die, glaube ich, verstanden, was wir sehen wollen.
Ja, wollen wir das wirklich? Weil ich fand's
schwer. Hast du Tage nicht gefeiert? Also ich muss ja noch mal zu der CGI-Sache ein bisschen was sagen. Wenn du jetzt mal überlegst, wie Supreme Leader Snoke aussieht, der so der schlechteste CGI-Effekt meiner Meinung nach der letzten 5 Jahre war.
Es war ja
zu
auch
denen ist es schon eine Steigerung.
Also ich fand Snoke in dem Sinne okay, weil es ein Hologramm war.
Ja, mir war schon sehr schlecht. Also wenn du da Gollum gewöhnt bist von Herr der Ringe, man hätte schon auch das Hologramm schöner machen können.
Ja. Oder wir wissen ja nicht, wie er eigentlich aussieht. Schauen wir mal.
Oh, fangen wir nicht über ihn an. Sonst, ich habe da auch zu viel wieder gelesen und gesehen, wer er sein könnte. Nee, aber so fand ich es okay. Leia sah halt fantastisch aus. Also bei Leia habe ich wirklich gedacht, fuck, wie haben sie Carrie Fisher jetzt so jung bekommen? Das muss irgendwelche alte Aufnahme sein. Tarkin, hast du schon recht.
Muss ich auch sagen, Leia fand ich, das war so ein bisschen so einer der Momente, wo man in der Presse gemerkt hatte, so im Kino so, da wurde einmal kollektiv eingeatmet. Das war sehr cool, das hat Spaß gemacht.
Ja, und auch, was ich gut fand, dass sie hat die Episode 3 Schauspieler für den Organa hatten, mhm, und auch für Mon Mothma. Fand ich halt super gut, weil ich glaube auch, also ich beneide ja jeden, der kein Star Wars gesehen hat, der jetzt die Möglichkeit hat, im Endeffekt die Filme nacheinander zu sehen. Die werden halt auch wirklich gut abgeholt von Episode 3 zu Episode 4 jetzt eigentlich.
Das stimmt wohl. Wie würdest du, mal Rogue One außen vor gelassen, wie würdest du die Filme schauen?
Also ich würde denjenigen warnen, würde sagen, lass dich nicht von Episode 1 abschrecken, aber ich würde sie wirklich nacheinander sehen. Auch wenn ich dann nicht dieses Ich bin dein Vater Story-Twist nicht hätte, glaube ich, ist es fürs Verständnis schon sehr gut.
Kennst du die Machete Order? Die finde ich nämlich fantastisch.
Nee, kenne ich nicht. Ich glaube, es gab so ein Cut, ist das doch von jemandem aus dem Forum, oder?
Ich kenne das irgendwie schon seit einem Jahr oder so. Da kam das, ich glaube, es kam vor 2 Jahren irgendwann mal auf, dass du nämlich 4 und 5 siehst, damit du halt diesen krassen Story-Twist hast. Dann guckst du 2 und 3, um zu sehen, wie es da hingekommen ist. Und dann 6 und 1 ist halt optional, weil 1 ist so, 1 bringt so wenig für die übergreifende Geschichte letzten Endes. Und dann hast du
Hallo, der Senat.
Und dann hast du die Midi-Chlorianer auch nicht. Und auch wenn man dann den schlechtesten Film immer noch sehen muss, weil ich finde persönlich 2 immer noch schlechter als 1. Aber trotzdem finde ich das eigentlich eine schöne Ordnung. Ist jetzt natürlich die Frage, wie Rogue One da so ein bisschen reingeht. Sollte man den dann nach 3 gucken?
Würde ich schon sagen. Naja, eigentlich nicht, weil dann ist 4 eigentlich würde ich ihn vor 4 sehen. Ich glaube, das wäre der erste Film, den ich mir angucken würde, glaube ich.
Aber als erstes Star Wars-Film, den Kriegsfilm direkt, interessant.
Es heißt Wars.
Ja gut.
Deswegen wollen sie alle so aufregen. Das heißt Krieg, Sternenkrieg.
Ja gut, vorher war das meiste des War ja tatsächlich immer in den Crawls, fand ich persönlich. Also es gab immer natürlich Kriegsszenen, aber man hatte halt immer so ein man hatte dieses Märchenfeeling einfach.
Aber jetzt mal meine Frage off-topic.
Ja.
Episode 1, findest du es, also bis auf jetzt Animus of Jar Jar Binks war vielleicht nicht die klügste Wahl der Welt, aber findest du den ersten Teil wirklich so schlecht?
Jetzt
sozusagen mit ein bisschen Abstand.
Ich habe ihn mit 12 gesehen. Nee, noch nicht mal. Wie alt war ich da? 8 oder so?
Wie alt bist du?
Der kam 2000 raus, oder? Oder 99?
99, glaube ich. Wie alt bist du denn?
Ja, okay, da war ich 7. Okay. Und damals hat er mich natürlich übertrieben geflasht. Und das ist letzten Endes auch der Grund, wie ich zu Star Wars gekommen bin. Und so jetzt im Nachhinein weiß man natürlich, das ist kein sonderlich guter Film, aber ich hatte meinen Spaß. Die Gungans kannst du halt rausschreiben, die ganzen politischen Diskussionen sind auch eher so blö, aber du hast einmal mit Darth Maul einen überguten Bösewicht, auch wenn er halt kaum was tut, und vor allen Dingen du hast mit Duel of the Fates einen der wohl besten John Williams Tracks aller Zeiten.
Ja, ich muss auch sagen, also Maul wird ja jetzt komplett wiedergeboren. Also der spielt ja in Clone Wars und in Rebels eine große Rolle.
Der hat auch, glaube ich, Spin-Off-Comics.
Genau, also der ist eigentlich, also das ist auch einer der Sith, die ich am meisten mochte. Also ich fand Darth Maul, wenn man sich vorstellt als Kind, wie cool der aussah mit seinem Doppellichtschwert und sowas. Das war schon richtig cool.
Wie geil war diese Szene, wo er dann, wo sie auf Naboo sind und er vor dieser Truppe steht und sie einfach auf der anderen Seite die andere Seite seines Lichtschwertes rauskam und im Hintergrund hörst du dö. Ja, das war cool.
Ja, also von dem her, also ich muss sagen, ich fand Episode 1 nicht so schlecht. Man könnte ihn schneiden, also ich glaube, wenn man da einen ordentlichen Director's Cut macht, wo man wirklich irgendwie Jar Jar Binks entweder richtig sprechen lässt, weil Jar Jar Binks ist ja jetzt nicht mal so ein dummer Charakter. Also Jar Jar Binks an sich ist ja...
Er ist einfach nur Comic Relief. Er hat nur eine Funktion und die ist auch noch doof. Bei manchen Sachen habe ich gelacht.
Er hat eine der wichtigsten Rollen, aber wenn du von der Story ausgehst, hat er eine der wichtigsten Rollen im Star Wars Universum. Er beginnt den Krieg und er bringt den Imperator dahin, wo er sitzt.
Ja, gut.
Also wenn du davon ausgehst und davon die Theorie gibst, dass eigentlich Jar Jar Binks
der Sith ist.
Ja, nicht, dass er ein Sith ist, er ist einfach der böseste Charakter im Star Wars-Universum. Er hat im Endeffekt ist die Galaxie ins Imperium gedrückt.
Wollen wir wieder über Rogue One reden?
Ja, wir sind ja wieder beim Imperialen Krieg. Genau. Wie fandest du, lass uns über die Schauspieler erstmal reden. Wie fandest du die Besetzung?
Schwierig. Ich mochte Felicity Jones eigentlich als Female Lead, also als Jane Erso. Problem an der gesamten Geschichte ist, generell wird sämtlichen Leuten, die da sind, gefühlt viel zu wenig gegeben zu tun. Man hat irgendwie so das Gefühl, wir sind jetzt hier, Actionsequenz, wir sind jetzt da, Actionsequenz, jetzt sind wir da, Actionsequenz. So, dann ist der Film auch vorbei. Der hat so ein ganz merkwürdiges Pacing und die Figuren, man bekommt einfach nicht mit, was da los ist. Man hätte tendenziell, das ist mein größtes Problem eigentlich an diesem Film, du hättest jede x-beliebige Figur rausschreiben können. Es hätte kaum einen Unterschied gemacht. Mit ein bisschen Workaround. Zum Beispiel, so cool ich die beiden fand, hier Donnie Yen und Wen Jiang als, oh, jetzt muss ich die Rollennamen, Chirrut Imwe und Base Malbus, die beiden, die auf Jeddah da den Jedi-Tempel damals bewacht haben. Die war, so cool ich die fand im Film, schneid die raus. Hätte was gefehlt?
Nein, natürlich nicht. Das Problem ist ja auch, dass das Pacing hat nicht gestimmt. In den alten Teilen hattest du 2 bis 3 Charaktere immer gleichzeitig in der Gruppe. Das ging. Das war auch in Ordnung. Hat auch jeder genug Zeit gehabt, irgendwas zu tun. Mhm. Aber du hättest halt die wirklich auf Felice, also auf Jyn Erso und den Cassian eigentlich zusammen, genau, Cassian, einfach zusammenstocken müssen und das wäre in Ordnung gewesen. Das hätte gereicht. Die hätten als Pärchen gut funktioniert.
Ja, beziehungsweise ich fand wenn sie denn miteinander geredet haben, fand ich das tendenziell auch immer recht interessant. Aber das Einzige, was du halt bekommst, so von den beiden, sind Expositionsdialoge. So, ist eher so mäßig interessant.
Ja, es ist halt spannend, was so im Hintergrund passiert, wenn man so ein bisschen eben die Story kennt, machst du schon, ist es schon ganz spannend. Ich habe halt, was mir nur schwierig gefallen ist, ist halt Jyn Ersos wirklich zu verstehen, warum tut sie das eigentlich alles? Das war so die einzige große Frage, die ich in dem Film hatte. Warum tut sie das eigentlich
alles? Naja, also erstmal, sie möchte ihren Papa wiedersehen.
Ja, auf einmal, davor hat sie ihn gehasst.
Ja, dann hat sie ja doch von ihrem Ziehvater den, oh Gott, ey, Forrest Whitaker, hat sie doch ein Dings da gesehen, ein Hologramm, weswegen sie dann sich dachte, hey, Papa ist ja doch gar nicht so blöd.
Ja, und das setzt dein Leben für einen Krieg aufs Spiel. Also mir hat es gefallen, also das habe ich auch, diesen Storytest habe ich nicht verstanden. Ich hätte Jyn Erso wirklich bei Saw Gerrera wirklich aufziehen lassen und hätte die als festen Teil der Söldnertruppe gesehen, die einfach ein Problem gegen das Imperium hat, die einfach sagt, mein Vater ist entführt worden, der ist da gefangen, ich tue alles, ich mache jede Mission, dass ich da irgendwie hinkomme.
Ja.
Das hat mir bei ihr nicht gefallen. Wenn ich cool fand, muss ich sagen, war der Cassinian Andor, weil man hat gesehen, dass die Rebellen eben nicht unbedingt die Good Guys sind, sondern der Typ geht auch über Leichen, genauso wie die Rebellion über Leichen geht.
Ich fand's, ja, ist, ich verstehe den Punkt, aber ich fand's dann, das ist unfair, dem Film das vorzuwerfen, aber ich fand's so obvious einfach und einfach nicht geschickt inszeniert. Es war einfach, du hast einen Informanten und du siehst, der hat einen gebrochenen Arm. Du siehst von Anfang an, okay, der wird jetzt sterben. Und ja, ich fand auch, also Cassian ist generell, ich finde einfach, alle sind relativ schwierig. Der einzige, den ich halt cool fand, das lag aber auch einfach nur daran, dass er der Typ für die One-Liner war halt K2SO.
Der war aber auch wirklich gutes Comic Relief. Also da haben sie auch verstanden, wie man das einsetzt.
Ja, muss ich sagen, aber auch da kann man natürlich die Kritik anbringen. Der ist nur da, um Sprüche zu klopfen. So.
Ja, dann kannst du aber auch Iron Man aus den Avengers rausnehmen und so. Also das will ich als Kritik jetzt nicht gelten lassen, weil du hast in jedem modernen Film immer irgendeinen One-Line-Guy.
Das muss man aber eben nicht gut finden. So, das ist nur das gesagt. Ja. Das ist eine komplett andere Diskussion. Also, aber also ich habe ihn ja 2-mal auf Englisch gesehen und ich muss sagen, der hat gute Sprüche und hat am Ende halt auch eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Szene einfach. Wie er dann,
ja, eine sehr traurige Szene.
Ich konnte jetzt mit einem Roboter irgendwie nicht so richtig mitfühlen, aber es war schon, war gut inszeniert. Das stimmt wohl. Aber ich habe generell, ich finde, neben dem Pacing, wo du recht hast, finde ich, sind die Figuren die das größte Problem an Rogue One. Weil ich finde persönlich auch Episode 7 besser. Aber da hast du mit Finn, mit Rey und mit Kylo Ren einfach direkt 3 Figuren, die auch nur innerhalb eines Films da sind, aber die haben einfach schon so viel mehr Gewicht einfach irgendwie. Die haben einen so viel größeren Eindruck hinterlassen als jetzt diese austauschbaren Bengel da.
Du sagst aber auch austauschbar. Genau, das sind zum Beispiel Finn und Kylo und alle eben nicht, weil du merkst von Anfang an, dass Rey irgendwas Besonderes hat. Ja. Das merkst du, wie sie in den Sternzerstörer durch die Gegend läuft und so weiter. Finn ist ein ganz spezieller Stormtrooper, dem man auch sowas nicht zugetraut hätte, weil die ja wirklich abgerichtet sind. Und das ist halt spannend. Hier hast du halt das Problem, dass du die verschiedenen Charaktermuster so viel aufgeteilt hättest. Da hättest du allen ein bisschen, also von den Leuten, die du weghauen kannst. Jin, so ein bisschen Sachen von den anderen gegeben, wäre es wahrscheinlich interessanter gewesen, wenn du die Charaktere vielschichtiger gemacht hast. So hattest du halt jetzt so ein bisschen eine Call of Duty Story.
Ja, und
das eigentlich so ein bisschen. Also es hätte auch ein Call of Duty Story Modus sein können.
Vor allem jetzt mit den modernen Dingern, die ja im Weltall spielen. Wup, wup. Ja, und ich auch, es gibt so einfach so ein paar Sachen in der Story, die ich einfach nicht verstehe, die ich dann vielleicht auch den Nachdrehs vorwerfe. Ich meine, zum Beispiel jetzt habe ich vergessen, wie die Kristalle heißen, aus denen die Laserschwerter gemacht werden.
Nicht die Cyberkristalle, ich weiß, was du meinst.
Ja, die dann ja auch für den Todesstern.
Die Terminetik-Kristalle oder sowas, glaube ich.
Sie kriegt ja einen von ihrer Mama, bevor die abgeschossen wird von Krennic. Und das wird so aufgebauscht und das ist genau einmal wichtig. Genau dann, wenn der Chirrut erkennt, oh, du hast da eine Kette mit diesem Kristall. So, und dann hast du aber noch, hat Jane noch irgendwelche Träume, wie da mit wie sie mit ihrem Dad und mit ihrer Mutter und Krennic irgendwie auf random Planeten XY rumsitzen und ihr Vater hat halt noch die imperiale Dings da an, die Uniform. Ach, das ist einfach eine Szene, die brauchst du nicht. Warum war sie in diesem Film?
Ja, vor allem, warum machst du schon wieder so Machtspielchen? Also, ich finde halt, was die neuen Filme natürlich nicht hatten, weil halt auch der Jedi-Rat viel größer war, ist, dass irgendwie jeder Trottel Machtfähigkeiten hat in den Star-Wars-Filmen. Das war in den alten eben nicht so. Da hattest du einen Meister oder einen Schüler, der hatte das und alle anderen hatten das nicht. Und jetzt hat irgendwie jeder, der irgendwie einen speziellen Gegenstand hat, irgendwelche Macht, Fantasien, Visionen und sonst irgendwas.
Ja, hatte, also ich bei Jane würde ich das einfach als Traum abtun. Der Einzige, der das vielleicht so ein bisschen reingeht, ist halt der Chirrut Imwe, aber ich glaube, das war auch einfach nur, der war ja der Wächter dieses Jedi-Tempels. Und ich glaube schon.
Ja, aber das war schon ganz schwach. Also er war schon cool als Charakter, aber ja, ich bin kein Jedi, aber er spürt die Macht so sehr. Es gibt ja machtsensitive Wesen in der ganzen Galaxis, klar. Gab's auch im EU und gibt's auch im Kanon und alles, ja klar. Aber dass jemand blind ist und mit der Macht sehen kann und wirklich Sachen ausweichen kann.
Naja, er kann ja zum Beispiel nicht sehen. Das wird ja auch relativ eindeutig gezeigt, dass er hört einfach nur.
Ja, aber ich find's schwierig, weil zum Beispiel, du hast gerade in der Rebels Staffel, hier ein Rebel-Spoiler, Achtung, wird Kalen blind. Und er ist Jedi, also er ist Jedi-Ritter, er ist ja kein Meister mehr geworden, aber er ist, sag ich mal, ein fortgeschrittener Machtbenutzer. Und der braucht Wochen bis Monate, bis er das kann.
Naja, das ist, aber genau das ist doch jetzt das Problem dieses Films, dass wir jetzt so einen Streitpunkt haben und eigentlich müsste einem Film doch genügend Werkzeuge an die Hand geben, um das irgendwie aufzuschlüsseln. Aber hier wird einfach nur gesagt, so ist so. Viel Spaß mit der Figur, wird am Ende eh abkacken.
Ja, was ich ja zum Beispiel gar nicht verstehe, man hätte zum Beispiel diesen Charakter einfach durch Kalen aus Rebels tauschen können. Man hätte eine Connection zu dem Film machen können. Hat man ja auch. Man sieht Ghost, also dieses Schiff von den Rebels ist in dem Krieg dabei. Man sieht den Roboter in dem Film, es wird zum Beispiel die Hera wird offiziell genannt als Generalin, die sie dann ist, 2 Jahre später nach Rebels. Man hätte leicht Kanan bringen können. Als alter Jedi, der Order 66 ausgewichen ist. Dafür gibt es eine ganze Rebels-Staffel darüber. Und ihn dann einfach
sehr gut sind.
Genau, also man hätte ihn super reinbringen können. Warum nimmt man wieder irgendjemand austauschbar? Natürlich, wir gehen jetzt auch nicht die Story durch. Es gab genug Podcasts, die Story einmal wiederholt haben. Wer sie sehen will, wikipedia.de. ich glaube, es ist viel interessant, wenn wir darüber diskutieren. Das Thema, wo ich halt einfach sehe, sie sollten alle sterben. Das fand ich auch das beste Ende, was sie hätten machen können.
War so wunderbar konsequent. Das hat mir richtig gut gefallen.
Und es hat mich gewundert für einen Disney-Film, muss ich sagen. Also ich hätte erwartet, dass sie schon ein bisschen Happy End haben wollen. Aber ich fand das gut, weil du hast das Problem, wie willst du erklären, dass diese wichtigen Charaktere keinerlei Input mehr haben zur ganzen Rebellion? Warum tauchen nicht in Episode 4 auf? Warum nicht in 5? Warum nicht in 6? Ich finde es gut, wenn die Leute sterben, weil sonst passen sie einfach nicht zum weiteren Filmverlauf.
Ja, nee, also muss ich auch sagen, passt schon. Aber genau dann ist es halt so schlimm, du hättest einfach ein, zwei, ja, vielleicht zwei Figuren streichen können, da ein bisschen dann hinter den Rest ein bisschen mehr Fleisch hinterbringen und dann hätte man auch einen größeren emotionalen Impact gehabt, weil jetzt war das so, okay, ihr sterbt, mir wurscht, also auch daran merkt man eigentlich, wie egal der ist, wir haben ihn ganz vergessen bisher darüber zu reden, Bodhi,
ah, das war doch der Rebellenpilot, der geflohen ist, oder?
Ja, also der imperiale Pilot, der gewechselt hat.
Ja, der war auch voll unnütz.
Ja, und vor allen Dingen kommt der...
Hätte einfach einen Speicherstick finden können, das hätte gereicht.
Ja, der kommt halt einfach zu Saw Gerrera und dann umschlingt ihn irgendwie ein Tentakelmonster und auch das hat irgendwie keinen größeren Effekt. So.
Ja, auch Saw Gerrera, dass man jemand wie Forrest Whitaker überhaupt nicht in den Film richtig einbaut, sondern so, ja, ich lass mich jetzt sterben.
Der Saw Gerrera ist ja wohl aus Clone Wars.
Genau, aber sieht auch komplett anders aus. Also sie haben ihn auch wieder falsch gecastet. Und das Beste ist jetzt, es gab vor einem Tag eine News, der kommt jetzt auch zu Rebels und ist aber schlank. Und Rebels spielt ja wir sind ungefähr ein Jahr schon bei Rebels sozusagen in der Kontinuität, weil ja auch Ding größer, wie heißt er denn, der blauhaarige Jedi?
Ach, der blauhaarige?
Der kleine, wie heißt er denn?
Keine Ahnung.
Egal, kleiner blauhaariger Jedi aus Rebels, den ich nicht mag. Komisch, dass ich mir seinen Namen nicht merken kann. Wird ja auch schon groß erwachsen. Also es wird jetzt nicht mehr viel Zeit dazwischen sein. Und wie soll sich Saw Gerrera innerhalb von, sag ich mal, 4 Monaten oder 6 Monaten in die fette Blutwurst verwandeln? Also weiß ich auch nicht, was sie sich wieder denken zum Teil. Also das passt halt auch wieder nicht sauber zusammen. Weil der Saw Gerrera, der jetzt in den Rebels kommt, ist halt halbwegs schlank.
Und es ist, wie gesagt, es ist Nitpicking, aber es ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen, vor allem, weil sie das ja auch irgendwie relativ prominent einrichten, dass er da seine Atemmaske hat. Und hast du mal auf den Shot geachtet, wenn denn Jedi hochgejagt wird, da ist die weg. Da hat er die nicht mehr. Weiß wer warum.
Ja, ich glaube, also es wäre mal schön, wenn irgendwie dieser erste Schnitt geleakt worden wäre, weil ich glaube, wir hätten einen Film gesehen mit viel mehr Saw Gerrera, viel mehr Rebellion sozusagen da drin. Was ich auch verschenkt fand, den einzigen Trailer, den ich gesehen habe, war halt auch, wo Jyn Erso in diesem imperialen Anzug gewesen wäre. Ich hätte auch noch schön gefunden, wenn sie die Seiten gewechselt hätte, weil sie hätte ja nicht unbedingt diese Todessternpläne leaken müssen, sondern...
Ja, sie hatte ja den imperialen Anzug, dieses
Flieger. Ja, aber sie war jetzt kein Imperialer. Ich hätte es halt schön gefunden, hätten die sie umgedreht.
Ach so. Ja, gut. Das ist jetzt aber so eine Sache, so ich hätte es schöner gefunden, wenn das kannst du ja einem Film eher weniger vorwerfen. Aber generell, ich finde die Figurenkonstellation und wie sie ihre Geschichte erzählen, schwierig. Mir ist es auch aufgefallen, bei der Zweitsichtung, ich meine, es war die Mitternachtspremiere. Und dazu muss ich auch sagen, es war der dritte Film an diesem Tag für mich. Ich hatte vorher den neuen Shyamalan gesehen und Assassin's Creed 3D. Es war dann der zweite 3D-Film um 0.01 Uhr. Das ist verdammt anstrengend.
War bei dir das 3D gut? Weil bei uns in dem Cineplex-Kino war es eine Katastrophe. Es war so unscharfes 3D.
Nee, war okay.
Bei uns. Okay, dann war es wirklich am Kino gelegen.
Ja. Aber wenn man müde ist, fällt einem auf, wo der Film Probleme hat. Und der Anfang, ich mag den sehr cool. Ich finde den cool, auch wenn am Anfang du innerhalb von 5 Minuten 10 Planeten gefühlst durchhoppst. Und das ist so, jetzt sind wir hier. Das ist so, warum? Nee, bitte, bleib doch erstmal irgendwo. Establish doch erstmal die Welt. Und ich benutze heute sehr, sehr viele eingedeutschte Worte aus dem Englischen. Naja. Und
kein Problem.
Wenn der Film dann tatsächlich von Jedi runter ist und sie, jetzt fehlt mir der Name von diesem Regenplaneten. Ja, wo dann tatsächlich.
Ich weiß es auch nicht. Ich fand es auch schade, dass dauernd irgendwelche Planeten gekommen sind, die man gar nicht kennt.
Ja, ist halt ein eigener Film. Aber das ist so dieser komplette Abschnitt, der ist so inszeniert. Der ist wirklich so ohne ohne Tempo, ohne Werf. Und du weißt von vornherein, ey, Cassian Endor wird jetzt den Typen nicht umlegen. Das hätte, wäre nochmal richtig interessant gewesen. Hätte Cassian tatsächlich den Mads Mikkelsen hier, Galen Erso, hätte er ihn umgebracht. Da hätte ich gerne mal gesehen, was dann passiert wäre.
Der hätte auch ein schönes Pacing dann gemacht und nicht wir sind die fünf Freunde.
Ja, und dann kommen die Rebellen und zerbomben das Ding und natürlich, ey, ich weiß nicht, was Mads Mikkelsen in letzter Zeit für Verträge hat. Also, Doctor Strange war richtig schlecht bei ihm. Dann, hier ist er auch da. So.
Und ja, aber wenn wir jetzt mal über Mikkelsen reden, ganz ehrlich, er war in Casino Royale, das ist nicht auch so der Hammer.
Was?
Das Einzige
war super geil.
Fandest du ihn gut? Also ja. ich fand die besten Auftritte hat er immer noch bei Hannibal gehabt.
Das ist
natürlich am besten geschauspielert, meiner Meinung nach.
Das ist ja auch so die Paraderolle, glaube ich, für ihn. Aber ich fand Casino Royale vor allen Dingen mit ihm als Le Chiffre großartig.
Der war so großartig, wie er hochgehypt wird. Er hat gut geschauspielert, keine Frage. Aber dieses Mads Mikkelsen-Syndrom, dass er so Hammer ist. Also ich fand ihn auch in Doctor Strange nicht gut. Lag vielleicht auch am schlechten Make-up, aber er war halt einfach so nutzlos. Und er ist für mich auch kein mächtiger Charakter. Für mich ist der so ein Assassinentyp, so ein Böser, der dich von hinten ersticht und kein Krieger oder so.
Hast du Valhalla Rising gesehen von Reffen?
Nein.
Da soll er halt eben auch nochmal richtig, richtig Bombe sein. Also ich glaube, oder hier Die Jagd ist auch, also ein dänischer Film ist ja auch mit ihm. Also ich glaube, er ist ein fantastischer Schauspieler. Aber wenn du halt eine Figur hast, die genau 5 Minuten im Film ist, meh, kannst du halt wenig mitmachen. Ich fand's halt lustig, wie es in 7 war. Da hatten sie ja, jetzt fällt mir sein Name vom Schauspieler, der da gleich am Anfang von Kylo umgelegt wird.
Max von Sydow.
Ja, genau, da hatten sie Max von Sydow, ein Riesenname, und der wird einfach innerhalb von, ja, 5 Minuten einfach so, tschüss. Das fand ich halt cool.
Ja, der wird aber nochmal in Episode 8 interessant, was man so hört.
Okay. Aber das fand ich halt cool. Und,
Ja, ist genauso wie Captain Phasma in Episode 7, so. Ja! Die geilste Schauspielerin auf Game of Thrones, setzen wir erstmal einen Deckel rauf, und dann sieht man sie, ich glaube, man sieht sie gar nicht ohne Helm, glaube ich, oder? In 7.
Nein.
Man hätte auch einfach ein Voice-Over machen können.
Ja. Genau, Phasma.
Und es kommt in 8, ja.
Ja, Phasma und Dings da kann man ganz gut vergleichen. Phasma und Galen. Das stimmt wohl. Das war so ein bisschen.
Das Problem ist, man pusht die halt so. Also deswegen, ich find's auch immer super, das fand ich auch bei Ridley. Ich find's immer super, weil Star Wars lebt davon, Schauspieler zu haben, die man nicht kennt. Und es ist auch der Whittaker, du gehst einfach von so viel aus, denkst so, boah, der spielt mit. Die kriegen immer so Kackrollen in den Star Wars-Filmen. Jetzt überlegt ihr auch mal, Qui-Gon Jinn war jetzt auch nicht so die hammergrößte Rolle in Episode 1. Natürlich, er hat schon mehr Screentime jetzt gehabt als jetzt Matt Mikkelsen, aber es ist immer, ich habe immer so das Gefühl, bei Star Wars-Filmen haben die Stars wenig Screentime.
Ja, also.
Auch Ben Kenobi in Episode 4, das war ja auch ein gefeierter Schauspieler damals.
Ja, naja, so ist es nun mal. Nee, aber das hört sich jetzt wahrscheinlich alles relativ negativ an, was wir hier so erzählen.
Das ist aber normal, wenn du Kritik übst und den Film auseinander nimmst, ist es immer was. Also, man erwähne hier bei Ghostbusters den Podcast, den ich gemacht habe. Ich glaube, mit Pascal war das.
Ghostbusters hast du nicht gemacht, das wüsste ich.
Ich hab doch Ghostbusters.
Nee, du hast Warcraft gemacht mit Pascal.
Welchen Film habe ich dann so gefeiert am Anfang und fand ich dann am Schluss so scheiße?
Da hattet ihr, ich glaube, das hattest du beim Cinecast, oder? Mit Batman wie Superman.
Ja, stimmt, das war's, genau. Wo ich so, ich gebe dem Film 80%, nach dem Podcast, ich gebe dem Film 40%.
Das ist halt der Vorteil, wenn man da schon ein bisschen geübt ist. Da denke ich halt jetzt schon die gesamte Zeit drüber nach und habe das schon bei mir abgehakt. Also ich weiß, dass der Film diese Probleme hat, aber trotzdem ist es bei mir immer noch so ein, ja, was habe ich denn auf der Letterbox gegeben? Ich glaube 3,5 oder so. Also
Man muss glaube ich auch ein bisschen wie früher die Spielredakteure gehen. Also Fans schauen rein, alle anderen spielen Probe.
Blöd, beschissenstes Fazit ever.
Aber so war. Nee, ich glaube, als Star Wars-Fan kannst du den Film ohne Probleme angucken. Du hast deinen Spaß, weil wenn wir jetzt mal auf den Fanservice kommen, Vader hat eine komische Szene gehabt in dem Bagdad-Tank, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ich bin ja fest der Überzeugung, dass das Mustafa ist.
Das ist Mustafa.
Das ist das einzige Planet, der nicht eingeblendet wird. Das war so.
Also ich gehe fest davon aus, dass es Mustafa ist.
Ich glaube nämlich auch.
Es ist nämlich auch so, kurzer Story-Spoiler, in Sith Lords, also in einem der neuen EU-Büchern, wird es auch so beschrieben, dass es absichtlich da ist, dass er eben immer auf sein Scheitern rausblicken muss.
Ja.
Der Imperator hat es halt so gemacht, so, ja, du sitzt dich da hin, da siehst du, was du falsch gemacht hast, Vader.
Okay, das finde ich gut. Ja, die Szene war so auch so ganz merkwürdig dann mit diesem you're choking on your aspirations. Super dummes Wortspiel, ey.
Ja, ich fand auch Krennic halt einfach schwach. Also er sah so geil in den Trailer aus, wo man dachte so, oh krass, so ein richtiger imperialer General. Und dann, ist nur Direktor. Er ist dran schuld, dass der Todesstern nicht richtig fertig wird. Naja,
er hat ihn ja letzten Endes fertiggestellt. Und ich fand Krennic, ich fand ihn okay. Ich fand, er hatte halt immer so dieses Aufbrausende, dieses Cholerische, fand ich halt irgendwie cool, vor allem für so ein, und ich fand's auch schön, dass man halt gesehen hat, wie er mit Tarkin halt im Clinch liegt, wie die imperialen Höhergestellten, sage ich mal, sich so ein bisschen kabbeln, das fand ich äußerst interessant, aber er hatte zum Beispiel im Trailer auch diese eine unfassbar geile Szene, wie er da so steht und dann irgendwie sowas sagt, so, sie können sich nicht vorstellen, mit welcher Macht wir hier spielen. Auch das wurde rausgeschrieben, so. Oder auch, es gibt im Trailer eine Szene, wo Vader tatsächlich in einem Schiff ist und sich eine Karte anguckt. Auch das war ja nicht.
Du hast recht, ja.
Und das,
ja. Ich glaube auch, dass das Krennic mächtiger in der ersten Fassung war. Also ich glaube auch, dass Tarkin im ersten Cut, glaube ich, eine kleine Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass Disney sehr schnell gesagt hat, müssen wir ein bisschen Fanservice bringen. Es hätte auch gereicht, Tarkin einmal zu sehen, wie ihn einfach Anweisungen gibt und der einfach rausgeht und denkt sich, der alte Sack. Ist mir egal, ich mache das jetzt anders. Auch die Idee von dem Todesstern, schießen sie mal mit halber Kraft, das wird ja reichen.
Das fand ich witzig.
Sollen sie mal mit voller Kraft schießen? Was ist denn los?
Na, sie wollen ja, das Ding ist ja noch nicht, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja noch nicht ganz fertig.
Ja, der Planet geht auch trotzdem kaputt. Du hörst in der ersten Szene so, schießen sie jetzt nur den Temple of Jedi kaputt. Okay, machen wir.
Ja,
und der ganze fucking Planet geht dabei drauf.
Nee. Du siehst ja kaum was. Du siehst, das ist, wenn... Ich vergleiche das ja ganz gerne mit einer Atombombe, weil wenn hier eine Atombombe hochgeht, geht ja auch nicht direkt der gesamte Planet in den Arsch. Und das, so sieht das ja auch aus. Aber im näheren Umkreis geht halt alles Schrott.
Ja, hätte man vielleicht auch besser darstellen müssen. Ich fand so ein bisschen so, okay, Tarkin, du hättest doch einfach diesen kleinen Planeten killen können, mein Gott.
Dann wäre zwar
die Szene blöd gewesen in Episode 4, dass wir den vollen Ausmaß dieser galaktischen Kampfstation sehen.
Das ist es nämlich.
Wahrscheinlich.
Aber wie fandest du denn hier den, natürlich Planetennamen, den Inselplaneten?
Ich weiß nicht, wie der hieß, ehrlich gesagt. Ich habe den auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, gerade den Inselplaneten.
Den letzten, da wo die
du meinst Kalifornien. Ach so,
ja. Ja, richtig. Diese unfassbar geile letzte halbe Stunde. Ich fand die super.
Fand ich schon gut, ja, muss ich auch sagen.
Und das fand ich auch, das war mal, weißt du hattest eine Wüste, okay, das kennen wir jetzt schon, du hattest so ein Regending, okay, das kennen wir, aber dieses tropische Feeling, das hattest du halt vorher noch nie irgendwie im Star Wars. Und das fand ich äußerst angenehm. Und hat dann auch so einen leichten Vietcong-Flair gehabt, so böse das klingt.
Das stimmt schon, aber ich fand da dieses Schutzschild dumm.
Das ist nämlich, ich glaube, das ist ein Ding der Nachdrehs. Denn diese
Aber es ist so dumm, woher nimmt das Ding seine Energie? Das ist ein Ring. Wo nimmt der Energie her?
Gründe.
Das ist nämlich der größte Bullshit wieder. Das ist ein Film, wo Nerds auseinandernehmen. Da muss ich mal drüber nachdenken, bevor ich so eine Scheiße mache. Warum hatten die Starkiller Base, die 30 Jahre danach sich so ein Schild gehabt? Wäre vielleicht gut gewesen. Oder warum hat der Todesstern, der viel kleiner ist, weil ist er nur so groß wie ein Mond? Wieso hat der nicht so ein geiles Schutzschild?
Galaxy wollte das nicht. Der hat gesagt, nee, Schutzschild brauchen wir nicht.
Ja. Nein. Das war aber auch der dümmste Ding. So, ja, das Loch in dem Todesstern, das haben wir absichtlich reingemacht.
Naja, das ist doch. Aber ich finde tatsächlich, ist das ganz gut dann erklärt. wie es denn dazu kommt, dass da tatsächlich ein Loch drin ist. Weil ansonsten hast du immer noch die Frage, wie kommt denn dieses verdammte Loch da rein? Nee, aber zu diesem Ring, ich glaube, also zu diesem Schutzschild um den Planeten rum, ich glaube tatsächlich, dass das ein Ding der Nachdrehs ist, denn falls du dich erinnerst, in dem einem der Trailer gab es diesen unfassbar geilen Shot, wo Jane diese Brücke längs geht und von unten kommt ein TIE Fighter hoch. Der hat ja im Film gefehlt. Und dafür hast du sie, wie sie an einer Konsole rumdödelt, damit die Satellitenschüssel sich umdreht.
Das ist aber auch dumm.
Ja, richtig. Dann geht sie irgendwo hin, drückt da nochmal auf Knöpfe rum und geht dann wieder zurück. So, boah. Das hatte sich so angefühlt, so, okay, wir brauchen jetzt hier irgendwie noch, oh, guck mal, wir haben noch 10 Minuten Zeit auf der Uhr. Wir müssen jetzt hier irgendwie noch ein bisschen Drama reinbringen. Machen wir mal. So,
Jetzt aber auch so, ja, okay, ihr müsst jetzt die Satellitenschüssel ausrichten. Warum? Wieso? Sie ist zum Senden da. Die denken sich doch bestimmt wie so, mei, das kostet bestimmt Energie, wenn wir die nicht richtig ausgerichtet da oben stehen lassen. wenn die wenigstens eine Szene gehabt hätten, so die Imperialen, die wollen bestimmt was über die Sendestation schicken. Sperren sie alles. Dann wäre das vielleicht sinnvoll gewesen, mit einem kleinen Satz oder so. Aber du sagst ja so, im Kino dachte ich so, ah ja, ihr braucht jetzt 3 Minuten, dass hier der Director hochkommt und sie anschießt oder so.
Ja. Ja, aber fand ich.
Oder so auch mit diesem TIE Fighter. Warum fliegt dieser TIE Fighter hoch und fliegt jemand vorbei und schießt auf den scheiß Turm? Wieso schwebt der so hoch und guckt sie an?
Ne, das kam ja gar nicht im Film vor. Das war ja nur im Trailer.
War das im Trailer nur?
Ja. Das ist es ja. Ich fand diesen Shot unfassbar gut und er hätte man den erklärt, wäre ja auch alles schön und gut gewesen, aber.
Wahrscheinlich, aber es war halt
okay. Im Film war es ja so, dass da. Drin? Nee, im Film war das doch so, dass da, es gibt ja auch dann diese Raumschlacht, also nicht Raumschlacht, aber diesen Dogfight auf dem Planeten und da wird irgendwie gegen die Brücke geschossen, aus Versehen. So war das, glaube ich.
Ja, waren das Rebellen oder war es Imperiale? Weil wenn es Rebellen gewesen wären, vielleicht ist es einfach, die haben kein Zieltraining, weil die schießen ja auch einfach so auf Leute, die da stehen.
Naja,
und so.
Wenn du da halt, wenn du in so einer Flugverfolgung bist, dann schießt du ja erstmal und versuchst, was zu treffen.
Ja gut, aber da kommen wir jetzt zum nächsten blödsinnigen Sache. Ich merke schon, ich mache den Film jetzt richtig schlecht, Mist. Auch dieser Funkkontakt, zweimal so. Ja, wir können den Funkkontakt nicht herstellen. Wo die auf diese Basis zugeflogen sind, am Anfang des Films, wo sie den Urso verletzt haben. Mhm. Und du denkst so, wieso habt ihr keinen Funkkontakt?
Ach, so, es ist, meinst du?
Ja. Wir können die nicht mehr erreichen, wieso nicht? Da oben steht ein Transportschiff.
Ja, komisch.
Und sie sind ja aufgedeckt. Also wenn du eine Schleichfahrt machst, zum Beispiel im U-Boot, ja, dann hast du keinen Funk. Wenn du aber schießt und die Leute merken, das darfst du den Funk auch wieder einschalten.
Weiß nicht, wie sie es ganz gut wäre. Auf Englisch haben sie halt gesagt, they're already engaged. Das heißt, sie waren schon im Angriff. So, und ja, ist natürlich merkwürdig.
Ich finde es halt immer schwierig, aber das haben wir bei ganz vielen Nerdfilmen gefühlt. Also, du kannst sowas irgendwie bringen bei The Short Game oder sowas. Das schauen keine Nerds an. Aber wie man bei Nerdfilmen so drastisch versagen kann, bei so Logikfehlern, ich verstehe es bis heute nicht, bei Marvel, bei allen, warum holen sie sich nicht einfach so ein Viererpack Nerds, es gibt ja schlimmere Nerds als uns in der USA, würde ich mal vermuten, die sitzt du einfach in so ein Ding ran und sagst so, ich schaue euch jetzt bitte mal den Film 3-mal an und sagt uns bitte, wo überall Logiklöcher sind.
Ja gut, dann
kannst du ja mit einem Rogue-Cut machen, kannst ja ganz einfach einen Rogue-Cut machen, einfach mal zeigen, passt das so von der Ding zusammen. Ja, ich verstehe es bis heute nicht, warum sie sich da kein Team holen. Bei keinem der Filme.
Weil es einfach, das sind Diskussionen, die führen wir. Wir sind ein extrem kleiner Teil des Kinopublikums.
Denkst du das wirklich?
Ja. Star Wars ist ein Massenphänomen. Und
seit Disney schon, ja. Seitdem es BB-8 Orangen gibt, wahrscheinlich schon.
Eben. Und die Leute, die da reingehen, die werden auch nicht wissen, wer da jetzt auf Jedi angerempelt wird. Vermute ich. Ich saß da auch beim ersten Mal und war so, den kennst du doch da irgendwie. Und dann in der Mitternachtspremiere saß ich und auf einmal im Kino so, als der Typ angerempelt wird, so, oh mein Gott, das ist der und der. Und ich sitze da, ach ja, daher. Und wir zerfetzen uns jetzt unsere Köpfe darüber, ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt oder nicht. Letzten Endes ist es ja ein Unterhaltungsfilm. So, ist blöd,
Oder eine Religion.
Ja, und dann ist man natürlich deutlich kritischer damit. Das stimmt. Also, es ist ja auch alles immer so Pseudowissenschaft. Letzten Endes können sich die Drehbuchautoren irgendeinen Kram aus den Fingern saugen, um zu sagen, so, das funktioniert jetzt nicht deswegen. Bla.
Ja, da muss ich es aber auch sagen. Also zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel vom Falken habe ich ein Buch, wo genaue Pläne drinstehen, wie wo was funktioniert. Jetzt gibt es wirklich zu kaufen, auch in Deutsch, kostet 10 Euro. Ich habe das auch von Star Trek. Es gibt ja das alles. Das Problem ist ja, ich würde es verstehen, wenn es ein Film ist, wo es keine Sekundärliteratur dazu gibt. Mhm. Aber bei Star Wars und Star Trek gibt es das. Und warum nicht einmal kurz einen Faktencheck machen beim Drehbuchschreiben? Das verstehe ich bis heute nicht.
Ja, also ich glaube schon, dass das gemacht wird. Ich möchte denen das einfach unterstellen, dass das nicht einfach so rausgeht. Natürlich gibt es, also solange es jetzt keine allzu großen Logiklöcher sind und das wirklich nur so Kleinigkeiten sind, ist ja alles okay.
Ja, aber jetzt überleg mir, ich sehe das nämlich, das Problem sehe ich beim Regisseur. Jetzt schau dir mal Peter Jackson und Herr der Ringe. Mhm. Bis auf Tom Bombadil küsst jeder Herr der Ringe-Fan ihm die Füße. Weil es wirklich eine nahezu perfekte Umsetzung der Bücher ist.
Okay, da hast du eine Buchvorlage. Da hast du eine Vorlage. Hier ist, das ist ja das Ding. Rogue One ist komplett neu. Du hast vielleicht.
Nein, nicht ganz.
Ja, du hast Sachen vielleicht aus dem Extended Universe, die du.
Nein, auch nicht. Es gibt das Skript zu Rogue One, gibt's seit 17 Jahren. Seit 17 Jahren sollte gemacht werden.
Echt?
Ja, es gibt ihn jetzt nicht als Buch zu kaufen, aber das ist noch unter George Lucas. Gab es diesen Film schon lange, den wollten sie schon lange drehen.
Ja gut, aber die Frage ist natürlich, was ist davon letzten Endes übergeblieben?
Das wird das Problem sein. Und wenn du jetzt überlegst, schau dir mal Star Trek Episode 7, was ist denn heute los? Star Wars Episode 7.
Hast du gerade, nein, das hast du gerade nicht getan, oder?
Doch. Ist ja auch dasselbe Regisseur, also von dem her alles gut. Nein, und J.J. Abrahams würde ich unterstellen, dass er das auch wirklich macht. Also in Episode 7 gab es wenig, wo man Sachen hätte aussetzen können an der Story oder an Logiken. Selbst der Falke war sehr detailliert gemacht. Das wurde da nicht rumgemacht. Mhm. Das Einzige, was man natürlich als Kritik an Episode 7 hat, ist, dass er halt nichts erzählt. Also, dass man halt nur mit Fragen überhäuft aus dem Kino gegangen ist.
Nichts Neues, ne?
Genau, aber das ist ja in Ordnung. Aber, sag ich mal, von der Leistung, wie akribisch die gearbeitet haben, war Episode 7 schon was anderes für Nerds.
Okay.
Und das ist halt da schon schwierig gelaufen. Ich glaube einfach, da gebe ich dir recht, liegt es am Cut.
Also
ich glaube einfach, dass die innerhalb von einem halben Jahr wirklich viel machen konnten.
Ja. Ich sehe das nicht so streng, aber ich kann verstehen, wenn es sich tatsächlich häuft, wenn es ein oder zwei Sachen sind, okay, aber wenn sich sowas häuft, dann kann es einem auf den Sack gehen. Das stimmt wohl.
Ja, und vor allem, ich verstehe auch nicht diese ganze Cut-Entscheidung. Ich verstehe auch nicht, warum Filmstudios zurzeit immer diese Cuts machen. Auch bei Suicide Squad, ich verstehe es nicht.
Naja, sie gehen ja meistens nach Testvorführungen. Und wenn die Testvorführungen einhellig sagen, der Film ist doof, dann muss man sich irgendwie was überlegen, wie machen wir den Film besser. Bei Suicide Squad weiß man jetzt nicht, was da letzten Endes schlimmer war. Bei Rogue One, wie gesagt, es ist immer schwierig, so versuchen zu rekonstruieren, was vorher war. Das können wir einfach nicht. Dafür sind wir zu wenig in der Materie drin.
Ja, ich frage mich halt, warum sie in letzter Zeit so wenig Risiko gehen. Wenn du überlegst, wie Star Wars Episode 4 damals ans Laufen gekommen ist, mit was für Deals und sowas. Daraus sind tolle Filme entstanden, weil man sich mal was getraut hat. Oder schau dir Deadpool an. Kein Mensch hätte gedacht, dass Deadpool so ein Kassenschlager wird. Als A-rated Film in der USA, Comics, die haben alle für verrückt erklärt und die haben komplett abgeräumt mit Deadpool. Und nicht, weil Deadpool so ein toller Film ist, sondern weil Deadpool sich so viel getraut hat.
Naja, es ist halt einfach. Es ist die sichere Bank. Das kann man mögen.
Das haben sie ja bei Episode 7 schon gemacht.
Ja, da darfst du halt aber auch. Da kannst du ja auch Marvel einfach mal das Gleiche vorwerfen. Weil Doctor
Strange.
Und ich sag das, solange wir gute Filme bekommen, bin ich da d'accord mit. Also ich sehe jetzt tatsächlich dadurch, ich habe mal durchgezählt, ich war dieses Jahr irgendwie knapp 90 Mal oder so im Kino. Beziehungsweise ich habe mir.
Was? Okay.
Irgendwie muss der Stoff für die Kinowoche zusammenkommen. Und,
stimmt wohl.
Die deutlich interessanten Filme, es klingt abgeschmackt, findest du halt in deutlich kleineren Produktionen, weil die sich halt was trauen können. Die großen Studios, die wollen Geld machen. Die gehen die sichere Bank, die gucken, wo kriegen wir das meiste Geld raus. Wenn man, das ist aber ein generelles Problem des Blockbuster-Kinos. Das ist nichts, wo jetzt Rogue One was hätte ändern können. Auch wenn er, wie gesagt, den ja Mut, in Anführungszeichen, hatte, am Ende alle seine Figuren umzubringen.
Das rettet aber, finde ich, auch viel vom Film. Also auch diese ganzen Sachen mit Rebels, dass sie sich schon mehr trauen, die zumindest in Cameo auftreten zu lassen, finde ich gut. Aber wir haben das gleiche Problem, was wir auch bei Marvel haben. Sie wollen immer Serien haben, sie wollen immer ein Universum herstellen, aber sie haben nicht den Mut, das wirklich mal zu vernetzen. Das verstehe ich bei Star Wars vielleicht dreimal nicht.
Ja. Das ist einfach, ich glaube einfach, das ist ein anderes Diskussionsthema einfach. Darüber kann man eigene 10-stündige Podcasts machen, tendenziell. Lad dir die richtigen Leute ein, da fliegen die Fetzen, glaube ich.
Ich glaube auch.
Nein, also, wie gesagt, ich find's okay, wie es läuft. Es ist nicht der Idealfall. Aber wann hat man das mal schon? Und Rogue One, finde ich persönlich, ist ein guter Film. Bist du noch da, Tim?
Ja, ich bin noch da.
Gut, weil du warst irgendwie gerade auf meinen Kopfhörern weg. Wenn man über Rogue One redet, und wir haben ihn jetzt wirklich sehr, sehr zerpflückt, wir müssen irgendwann noch mal sagen, was wir cool fanden. Du hast diese unfassbar geilen Raumszenen. Die Action fühlt sich enorm handfest an und so weiter und so fort. Und es ist ein guter Film. Es ist kein überragender Film. Aber wie häufig hat man das denn schon mal?
Ja, vor allem mit einer Story, die eben jetzt schon seit Jahrzehnten existiert. Nee, muss auch ganz klar sagen, ich finde auch, dass sie eine super Connection zwischen den zwei, eigentlich zwischen den drei und zwischen den zwei Filmen, drei und vier, wirklich gut geschlagen haben. Man hat viel Fanservice von den alten Sachen, man erkennt da Leute wieder. Ich finde Darth Vader in vielen Szenen cool, auch wie er ihn einfach mal wirkt.
Vielen. In seinen zwei.
War wirklich nur so wenig da? Boah,
ich war
am Mittwoch im Kino und mir hilft des Films nicht mehr erinnern.
Ja, wie gesagt, ich habe ihn ja schon zweimal gesehen. Nein, er war auf Mustafa. Das fand ich halt, dass er den Würgegriff macht, das war irgendwie offensichtlich und das war auch irgendwie cool, außer sein komischer One-Liner, der war super dumm. Und halt seine Ends, und er war halt in der Endszene und das war halt, boah, war das.
Aber das war richtig geil.
Da muss man sagen. Da ging auch einiges im Kino.
Wie war es in der Pressevorführung?
Also in der Pressevorführung wirst du halt selten Lacher haben oder angespanntes. Das kommt halt relativ selten vor.
Ja, aber auch wie ich die ganze Zeit gedacht habe, warum gibt er den einfach nicht den Stick durch den Schlitz? Warum?
Ja, er braucht sehr lange dafür.
Ja. Nee, aber auch so cool und vor allem Lea war halt wirklich, ich habe nur gedacht so, boah, wie geil. Sie haben es wirklich geschafft, exakt den Schnitt richtig zu machen, dass das funktioniert. Und das finde ich halt richtig cool. Das ist halt wirklich krasser Fanservice.
Ja, aber wie gesagt, also ich fand es tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten. Zum Beispiel der Typ, der angerempelt wird. Das ist ja auf Jedha, das ist ja der, dem Kenobi im vierten den Arm absteckt. Und das fand ich so, warum?
Aber es war doch geil. Ich war im Kino gesessen und habe mich totgelacht.
Ja, aber nimm das mal weg.
Ja, aber das ist für mich Fanservice, den aber auch keiner versteht. Das ist wirklich für die ganz, ganz krassen Fans.
Noch nicht mal, weil man muss ja nur die Filme gesehen haben, um wissen, was los ist. Weißt du, was richtig für die krassen Fans ist? Das Hammerhead-Schiff. Weil das aus der Old Republic kommt, wie mir das Sascha am Ende erklärt hat. Der hat, als das Ding kam, war er so, oh mein Gott.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Hat er erzählt. So, da kann ich, wie gesagt, da kann ich ja nur.
Ja, aber dann macht's ja, dann ist ja noch katastrophaler, weil so ein Raumschiff wird ja keine 1000 Jahre alt und.
Naja, aber du kannst.
Old Republic spielt ja 1000 Jahre vor der neuen Republik.
Naja, aber du kannst da ja irgendwie, also du kannst, ich, wie gesagt, also kann ja auch sein, dass sie da Pläne übernommen haben.
Doch, Fehler gefunden.
Kann ja sein, dass sie da irgendwelche Pläne übernommen haben und ich weiß ja nicht, wie das mit den... So,
Faktencheck, Matze. Wenn du einen Krieg machst,
ja,
würdest du dann ein Fahrzeug aus dem Ersten Weltkrieg dafür einsetzen, in einem modernen Krieg?
Nö, aber neue Versionen davon.
Weiß ich nicht.
Ist halt, wie gesagt, also ich würde mich als, ach Gott, das klingt fantastisch eklig, als Casual Star Wars Fan bezeichnen.
Also du kaufst BB-8-Orangen.
Nein, so schlimm auch nicht. Es gibt halt bestimmte Dinge, die ich wiedererkannt habe. Es gibt Dinge, wo ich schon gemerkt habe, okay, das kenne ich doch irgendwo her. Und es gibt Dinge, wo ich da sitze und mir denke, hä? Und ich fand's einfach letzten Endes zu viel. Es hatte immer so ein bisschen was von einem kleinen Kind, das irgendwie da sitzt und sagt, guck mal, ich hab hier was Cooles, guck mal. Und das
stimmt schon. Es ist halt sehr oft mit dem Dampfhammer gewesen.
Ja, eben. Und auch, ich weiß gar nicht, ich habe auch sehr viele Podcasts zu dem Film gehört irgendwie. Auch die, wo der Senator Organa so sagt, ja, ich würde ihr mein Leben anvertrauen und jeder im Kino weiß, wer gemeint ist. So, dann sprech's doch einfach aus und mach das nicht so mit so drei Zwinker-Smileys.
Das stimmt, natürlich, da hast du recht. Nee, es ist halt immer schwierig. Also die neuen Filme tun sich ja extrem schwer mit zu viel oder zu wenig Fanservice.
Ich fand, 7 hat das perfekt gelöst, vor allen Dingen, wie sie es eingebaut haben. Ich meine, das ist immer noch so rückblickend eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus dem letzten Jahr, wie sie auf dem Planeten da versuchen zu fliehen und sagen, wir nehmen das Schiff, das explodiert, dann drehen sie sich um. Okay, wir nehmen die Schrottmühle und dann ist es der Millennium Falcon. Es ist perfekt.
Aber das tue ich ja den Regisseur wirklich ankreiden. Das ist halt für mich eine Sache, da brauchst du einfach den richtigen Mann im Sitz.
Ja.
J.J. Abrahams, obwohl ich ihn jetzt nicht so hundertprozentig super leiden kann, macht das, man merkt, dass er Fan ist.
Ja gut, das stimmt wohl.
Und er macht es halt nicht mit einem Dampfhanger, sondern es war sehr, sehr filigran halt auch bei vielen Sachen. In Episode 7 war das halt nicht so, nicht den Kopf draufdrücken und sagen, guck mal, da ist was, sondern man hat es halt sanft gemacht und eben auch sehr schön eingearbeitet in die Story. Was ich gut fand, war, dass sie nicht so viele neue Fahrzeuge hatten. Ich habe immer ein bisschen Angst bei den neuen Star Wars Filmen, dass sie irgendwie merchandise-technisch so alles über den Haufen werfen. Das fand ich gut, dass es da wenig gab. Es gab nur den einen T-Fighter, den die da machen wollten. Den mit dem Schildgenerator. Was ich auch richtig cool fand, weil es wirklich eine Gefahr gewesen wäre für die Rebellion, sozusagen ein Schiff zu bauen. Nee, war das da überhaupt? Doch, das war.
Also, mir sagt das gerade gar nichts, muss ich ehrlich sagen.
Und es ist Rebels. Ich schaue gerade zu viel Star Wars. Dann war es Rebels.
Okay. Ich fand's super schön, dass man einfach mal das allererste Mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen hat, wie groß der gesamte Kram eigentlich ist. Auch wenn sie ein bisschen spät losschicken, zum Beispiel wenn aus dieser Ringbasis über den Kalifornien-Planeten auf einmal diese gesamten TIE Fighter da rausfliegen, das war so, wow, das war schon richtig cool.
Man sieht ja, wie krass unterlegen die Rebellion noch ist.
Ja, das wie gesagt, also man bekommt richtig ein Gefühl dafür, wie groß eigentlich das Imperium ist.
Und was ich auch schön fand, was du vorhin schon gesagt hast, dass man auch merkt, dass dass das Imperium eben nicht richtig vereint ist, gerade im Outer Rim, also in den Außenbezirken sozusagen, wo nicht der Imperator sozusagen mit seiner blitzenden Hand dasteht, sondern dass da eben auch sehr viel Politikum noch drin ist. Weil man immer sagt, das Imperium bringt den Frieden und Imperium bringt sozusagen Einheit, weil sozusagen es eine Diktatur ist. Man merkt halt schon, dass da jeder seine eigenen Schäfchen ins Trockene holt.
Ja, stimmt.
Das fand ich gut.
Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn du dann jetzt so der Faktencheck-Typ bist, was sagst du denn dazu, dass der Todesstern einen Hypersprung machen kann?
Macht überhaupt keinen Sinn bei der Größe.
Das fand ich nämlich auch ultra merkwürdig. Ich meine, es war ein unfassbar schönes Bild, wie tatsächlich dann sich am Horizont dieser Todesstern abzeichnet. Aber
Ich kann mich noch nicht erinnern, dass das vielleicht im Expanded Universe irgendwann, aber auch so, sie haben ja hinfliegen müssen, auch zu Alderaan und so, auch in Episode 4 sind sie irgendwo nach Alderaan geflogen. Die waren ja erstmal eingesperrt und hat man sie geholt und hat man gesagt, so, jetzt sind wir in Alderaan. Aber es kann schon sein, dass sie aber nicht so schnell, würde ich sagen. Also auch von der Größe her, du bräuchst da einen Antrieb, der das Ding in Bewegung setzt.
Ja, okay, kann jetzt sein. Also ich bin der Meinung, dass sie im Hyperraum waren, ich weiß es gerade nicht, aber zumindest fand ich das sehr merkwürdig irgendwie. Aber übrigens, mächtige Szene, wie auf einmal der ist das der Supersternzerstörer aus dem Hyperraum auftaucht und da die Schiffe gegenklatschen und einfach kaputt gehen.
Finde ich auch einfach super geil gemacht. Was ich nicht so ganz verstehe, aber ich glaube, das ist in den neuen Teilen auch schon so gewesen, mich wohl so ein bisschen so ein Sternzerstörer in der Atmosphäre eindringen kann. Also unbeschadet, also nicht im Sturzflug wie in Episode 3, sondern dass sie so irgendwie über irgendwas schweben können. Das fand ich ein bisschen strange. Also ich habe immer eigentlich gedacht, dass die Werften und so von den Supersternzerstörern im Weltall sind.
Du spielst auf Jedha an.
Ja, wie der Sternzerstörer mit dem Ding da ragt. Ich weiß nicht, man hat kleine Korvetten gehabt, also gerade in Clone Wars, diese Vorgänger der Sternzerstörer mit der roten Lackierung, die waren ja auch nur ein Bruchteil so groß wie jetzt die Supersternzerstörer.
Ich kann mich auch immer nur an abgestürzte Dinger erinnern, halt in Episode 7 oder in The Force Unleashed, dem PlayStation 3-Spiel damals.
Wo ihn runterzieht mit der Macht.
Ja, das war schon geil. Das hatte schon Eier.
Ja, aber es macht halt nicht so wirklich im Kanon Sinn.
Nein, aber es war geil.
Es war geil, jetzt stimme ich dazu. Nee, aber es gab so ein paar Szenen, wo ich immer schwierig finde, wo ich mir da denke, okay, das Ding ist riesig, es dürfte eigentlich nicht unbeschadet in Atmosphäre eindringen.
Naja, also, wie gesagt, hier Erbsenzählerei, furchtbar. Ich mache nie wieder einen Podcast mit dir, schlimm.
Nicht über Star Wars. Oh, nee, aber alles im Allen fand ich den Film gut. Was würden wir geben? 70, zwischen 70 und 80,
ja, oder? Wie gesagt, ich bin bei so 3,5 von 5. So, und
okay.
Und das, ich finde, das ist auch, ich verstehe leider nicht, wie der allzu hoch gehypt werden kann. Das
ist ein Star Wars Film.
Ja, aber dass manche sagen, dass der fast so gut ist wie Imperium.
Naja, gut. Ich bin Hype-Mensch, also.
Da gab es genügend. Ich gönne es euch eben natürlich, wer Spaß an dem Film hat, nur ich finde, dafür hat er einfach in Character Development, in Grundgeschichte, Pacing zu viele Probleme.
Ja, aber du musst ja mal überlegen, wie wenig ich auf einmal weiß, obwohl ich am Mittwoch im Kino war. Das ist ja auch immer so ein Zeichen dafür, dass der Film mich eingeschlagen ist. Ich habe dir nach der Episode 7 Premiere alles sagen können, was wie wo was passiert ist. Und auch bei Avengers 1 und so, du kannst dich an jede Szene erinnern. Das wird dieser Film niemals erreichen. Ich finde den super, weil er eben die Story gut dazwischen schlägt. Aber die Charaktere sind halt, es ist halt so ein Call of Duty im Star Wars Universum, ohne da abwerten klingen zu wollen, sondern es geht einfach um Krieg in dem Film und nicht um Menschen.
Was war das letzte Call of Duty, was du gespielt hast?
Boah, was war denn das? Schon mal ein Regal? War das nicht das? Ich glaube, das mit einem Hund. Ich weiß gar nicht mehr, was das war.
Ghosts?
Ja, genau, mit dieser Skimaske. Genau, das war das Letzte, was ich gespielt habe.
Call of Doggy.
Genau. Nee, und das ist ja auch alles in Ordnung. Dafür gibt's ja auch ein Zielpublikum. Der Film ist ja super erfolgreich und ist auch kein schlechter Star Wars-Film. Aber
wie viel hatte der? 2 Millionen am ersten Wochenende?
Ich glaube, ja. Das war, glaube ich, nur USA oder so. Es war auch nicht alles sozusagen. Und
ja.
Es ist ein geiler Film. Das, wie gesagt, ich kann mir auch die Figuren kaufen, weil die sind auch an sich alle cool. Aber es ist halt, ich würde halt keinen mit Luke Skywalker vergleichen oder auch keinen mit Han Solo. Es ist für mich kein Han Solo dabei, wo ich sage, boah, den wird man super viel cosplayen oder sowas. Auch sowas. Ich glaube, dass da nicht viel gecosplayt wird von denen. Also es ist auch niemand irgendwie so.
Wobei ich sagen muss, ich fand den Klamottenstyle extrem geil. Vor allen Dingen von Jane, also vor allen Dingen, wie sie da auf Jedha sind mit diesem braunen Mantel und diese Lederjacke, das fand ich richtig geil.
Ja, aber meinst du, wir sehen nächstes Jahr viele Jyn Erso-Cosplays?
Kann ich mir schon vorstellen.
Und weniger Ray-Sachen.
Ich glaube, vielleicht nicht mehr, aber ich glaube schon, weil es halt relativ easy zu machen ist.
Das ist vielleicht schon, aber du weißt, was ich meine. So vom Fan, also sie wird kein Fanliebling werden. Zum Beispiel, wer mir halt wirklich genervt ist, dass Saw Gerrera einfach so wenig da ist, weil das wäre für mich eine super interessante Figur.
Ich weiß nicht, wie war das im Deutschen? Wie war seine Stimme? Weil im Englischen hat er die gesamte Zeit so gesprochen, dass ich Forrest Whitaker echt gerne einen Hustenbonbon angeboten hätte. Das war die ganze Zeit so.
Aber spricht er nicht dauernd so, also auch im Deutschen? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe in einer Serie oder so, aber er hat doch immer schon so ein bisschen so eine gedrückte Stimme gehabt.
Ja, aber nicht so heiser.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, also er hat ja auch dauernd so einen Atem.
Boah.
Nee, aber so die Figur ist halt einfach interessant, weil der einfach auch im Expanded Universe eine gewisse Stärke hat auch. Also der Name ist jetzt nicht unbekannt.
Ja, also ich glaube dir das gerne. Ich glaube auch, dass das eine coole Figur sein kann. Aber wenn du halt, so wie ich, du redest die gesamte Zeit von Rebels, ich guck das nicht. Also, und
ich kann es dir nur empfehlen. Du musst die erste Staffel überschieben. Die erste Staffel ist genau wie bei Clone Wars.
Ja, eben.
Komplette Grütze-Scheiße. Du musst es dir einfach geben, dass du verstehst, was so die Probleme der Gruppe sind. Aber allein so eine Sabine Wren und sowas, die sind einfach super geil. Die wird mit Jyn Erso den Boden aufwischen.
Hast du gerade Wren halt gesagt?
Wren, ja. Also Wren.
Ach so, ich dachte gerade Ren. Da hätten wir ja schon wieder die Knights of Wren. Das war auch so super lustig. Kennst du den YouTube-Channel Film Theory?
Nein.
Das ist von Twitter, der MadPat. Der hat auch vorher Gaming Theory gemacht. Und der verdient damit sein Geld, dass er super abgefahrenen Scheiß macht auf YouTube. Der hat ausgerechnet, ob der Mond im Majora's Mask überhaupt groß genug wäre, um wirklich die gesamte Welt zu verdichten. So ein Kram. Das hat er an Pixelgrößen abgerechnet und sowas. Super cool. Und der hat tatsächlich bevor der Film rauskam, zu Rogue One eine Theorie gemacht, dass die Rogue One-Leute tatsächlich die Knights of Ren sind, die du in der Vision von Rey in 7 siehst. Und so wie er da argumentiert, kann man das absolut nachvollziehen. Und es hätte auch sehr gut gepasst. Und das Witzigste ist, er fängt die Theorie an mit: Ich glaube nicht, dass Disney die Eier hat, alle umzubringen. Und ich habe den Film gesehen, da die Theorie und dachte so, lololololol.
Nee, ich bin auch gespannt, wer die Knights of Ren sind. Also ich bin so gehypt auf Episode 8. Also ich versuche da jeden Spoiler irgendwie mitzunehmen, weil Snoke einfach.
Dachte vermeiden.
Nö.
Echt?
Okay. Bei Episode 8 will ich eigentlich alles wissen.
Okay, ich mach das so wie immer. Ich werde mir die Trailer angucken. Wenn es eine interessante News gibt, werde ich raufklicken. So ist das nun mal.
Ja gut, wenn ich mir überlege, was ich gerade an Büchern ausgebe von Expanded Universe, da läuft der Kindle heiß. Nee, es gibt einfach, also ich habe schon immer das Expanded Universe mehr gemocht als die Filme. Also es war immer so, dass die Romane einfach dadurch, dass sie Romane sind und dass es mehrere Teile sind, also zum Beispiel die Erben der Jedi-Ritter waren, glaube ich, 19 Bücher, 13 Bücher, irgendwie sowas um den Dreh rum, irgendwie 800 Seiten, da kriegst du Story mit. In den Filme sind da für mich irgendwie so zum Zeichnen der Welt, und ich finde so Sekundärliteratur auch bei Herr der Ringe super viel spannender als eigentlich so die Kinofilme an sich, weil einfach sozusagen die Grundlage geschaffen wird im Film und sozusagen alles drumherum schön aufgebaut wird. Und auch diese ganze, ich bin ja auch ein bisschen traurig gewesen, wo Episode 7 rauskam, war ich ja super sauer, dass das EU zusammengestaucht wurde, und zwar das komplette EU.
Ja,
weil ich fand zum Beispiel gerade die Jedi Knight-Reihe wäre super geil zum Verfilmen gewesen. Man hätte Kyle Katarin reinbringen können. Auch in Episode 7 wäre das gegangen. Ich bin ja zum Beispiel ein Fan davon, ich hätte Episode 7 gerne als Episode 10 gehabt. Ich hätte lieber sozusagen die Story gehabt, wie Luke den Jedi-Orden aufbaut und am Schluss von Kylo Ren verraten werden würde. Das hätte ich viel spannender gefunden. Wäre auch Episode 7 noch ein Stück geiler gewesen.
Glaube ich noch.
Weil du einfach gesehen hast, was aus dem geworden wäre.
Glaube ich noch nicht mal so, weil du ganz einfach jetzt mit Kylo Ren einfach einen unfassbar interessanten Bösewicht hast.
Was findest du? Ich frag Kylo Ren schon, aber wenn es nicht so der Milchbubi wäre.
Auch hier wieder, gebt dir den Film mal im Englischen. Weil die deutsche Synchronstimme macht richtig viel kaputt von Adam Driver.
Okay.
Der ist im Original so bedrohlich, der Typ.
Okay. Nee, weil ich fand halt einfach auch, dass er gegen einen Stormtrooper mit einem Lichtschwert verliert, dass er gegen eine nicht ausgebildete Jedi verliert.
Er ist angeschossen.
Er ist ein Sith.
Ja, trotzdem ist er eben nicht. Er ist ja kein Sith. Er ist ja immer noch in Ausbildung.
Darth Maul war auch in Ausbildung.
Aber Darth Maul war cool.
Ja. Nee, also ich finde Kylo Ren so geil, also bis auf das, auch wenn ich mir das Lichtschwert jetzt gekauft habe mit den Parierstangen. Ich fand es so schlimm im ersten Trailer, wo ich das zuerst mal gesagt habe, mir so, das ist nicht euer Ernst. Aber nachdem ich mir das sozusagen die Schallpläne angeguckt habe, warum das Ding überhaupt die Parierstangen hat.
Um zu parieren?
Nein, der Kristall, den er hat, man weiß noch nicht warum, ist gebrochen. Das heißt, das ist eine nicht stabile Lichtschwertklinge, deswegen wackelt die auch so komisch.
Ah, okay.
Und dass das Lichtschwertklinge nicht um die Ohren fällt, sind das Hitzelöcher. Im Endeffekt wie Computerlüfter. Im Endeffekt, dass das Lichtschwert nicht überhitzt. Da macht das ganze Ding auch Sinn, weil zum Kämpfen macht das Ding nämlich keinen Sinn. Was ich ständig auch, deswegen hat auch so einen komischen Lichtschwertstil, der zwischen verschiedenen Posen sozusagen hin und her läuft, dass er sich nicht die Hand abschneidet damit. Und ich bin gespannt, warum er dieses Lichtschwert hat. Warum man sich nicht einfach ein eigenes konstruieren kann. Was ist mit diesen Kristallen passiert? Sind die vielleicht wirklich so gut wie alle draufgegangen, weil sie alle für den Sternzerstörer, für den Todesstern genommen haben? Weil diese Kristalle sind ja Lichtschwertkristalle.
Das würde das erklären, ne?
Ja. Und das macht die, da macht es nämlich auch alles wieder Sinn, weil Luke brauchte nur zwei Lichtschwerter. Und die Lichtschwerter, das zum Beispiel das zweite Lichtschwert, das er hat, das grüne, ist aus Obi-Wan Kenobis Wohnung sozusagen. Und das wird zum Beispiel im Buch erklärt zu Erbe der Jedi-Ritter. Rückkehr der Jedi-Ritter. Und dann wird es auch sogar Sinn machen im Kanon zu sagen, die Lichtschwertkristalle sind alle für die zwei Todessterne draufgegangen.
Interessant.
Und die sind halt jetzt super selten. Deswegen hat auch kaum noch jemand Lichtschwerter. Deswegen macht dieses EU so geil viel Sinn und deswegen macht es so Spaß, in dieses Universum einzutauchen.
Aber es sind halt auch so Fragen, die stellt sich dann Trailer Park Johnny 0815 Kinogänger meistens nicht.
Natürlich nicht. Aber deswegen eben deswegen verteidige ich es auch so mit Blut und alles, weil es ist einfach eine wahnsinnig geile Sache und mich ärgert hat damit, wenn so Kleinigkeiten immer, die man einfach mit einem Nebensatz hätte klären können. Wir haben die Diskussion auch schon bei Avengers gehabt. Warum zum Teufel ist nicht ein Tony Stark einfach in Agents of S.H.I.E.L.D. einfach nur mal auf einem Bildschirm zu sehen?
Weil Downey's Juniors Gage zu hoch ist.
Brauchst du doch nicht. Du hast doch ein CGI-Modell von ihm hinstellen und du tust aus drei Sätzen eine Nachricht machen. Dann lässt du Iron Man kurz am Helicarrier vorbei, zweimal schießen und gehst wieder.
Ja, ist er.
Ich brauche Milliarden von Euro, um einfach ein Filmstudio zu bauen.
Dann machst du ein Image Comics Extended Universe Film.
Richtig.
Universum, bla.
Richtig. Wir kommen da genauso regelmäßig wie der Podcast.
Also.
Drei Folgen ineinander und dann 10 Jahre nichts mehr. Wie George Lucas. Ich bin eigentlich George Lucas.
Bitte nicht. Dann machst du Nachdrehs, die alles verschlimmbessern.
Nee, das hat er ja nicht gemacht. Aber wir können Holiday Special aufnehmen.
Das habe ich übrigens letztes Jahr das erste Mal gesehen. Komplett.
Das ist so geil.
Ja.
Ich verstehe nicht, warum man da keine Selbstironie hat. Also das habe ich auch nie verstanden, warum man das so zusammengehauen hat.
Hast du die?
Das war's.
Es ist ganz davon abgesehen, dass es lustig sein soll. Es ist einfach schlecht. Es ist
Trash.
Ja, und zwar richtig krass.
Ja.
Aber das Problem ist, dass es ernst gemeint ist. Das ist das größte Ding. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder, wenn es Richtung Uhrzeit geht, ich werde mir wahrscheinlich gleich wieder erstmal die Schläferz angucken. Das ist Trash.
Hast du Sharknado 4 gesehen? Den habe ich gefeiert. Den
vierten noch nicht, aber der dritte war schon fantastisch.
Haben sie ja auch irgendwie vor ein paar Wochen gehabt?
Ja, leider. Ich habe sie jetzt am ersten Advent. Das habe ich leider zu spät mitbekommen.
Was du immer noch kriegst, schaust du, es ist super geil gemacht. Also auch einfach Hammer. Also Sharknado zum Beispiel ist auch purer Trash. Und ich feiere diese Filme abgöttisch.
Ja, was heißt purer Trash? Es ist halt gewollter Müll. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes.
Ja, aber es war doch früher auch bei den Horrorfilmen so. Überleg dir mal, wie ist das nicht Tanz der Teufel? Ist das im Deutschen Tanz der Teufel mit Ash?
Ja, das ist aber kein Trash. Das konnten sie früher einfach besser nicht. Und also der erste Evil Dead, der ist ja noch relativ krass sogar. Ist jetzt übrigens vom Index runter, deswegen dürfen wir das sagen. Wup, wup.
Genau. Nee, aber auch die Serie ist, ich finde es einfach richtig cool. Aber auch früher gab es doch auch Trash. Ich würde sogar bald Walking Dead als Trash bezeichnen, wenn man so die letzte Staffel anguckt.
Die sechste jetzt? Oder die siebte, die aktuelle?
Die siebte, die aktuelle mit Negan.
Ach so, ja, ich bin.
Aber Negan mag ich. Negan ist mir sympathisch.
Ich bin bei Walking Dead raus, von daher.
Okay, warum?
Ich bin kein Seriengucker. Da werden wir werden auch noch mal ein bisschen drüber reden, glaube ich.
Okay, ja, können wir im Jahresrückblick machen. Also ich habe Walking Dead auf meiner Liste.
Ja. Schauen wir mal.
Ich bin gespannt. Ja, es ist doch 1 Stunde 38 geworden. Ich habe eigentlich mit einer Stunde gerechnet, aber wir haben sehr viel off-topic geredet, finde ich gut.
Ja, das ist aber, wenn man sich so lange nicht gehört hat wie wir beide, ich meine, wann, lass mich gucken, wann war der Pokémon-Cast? 8. Mai kam der raus.
Mai, ne?
Ja, da haben wir uns ja länger nicht mehr gehört. Da kann man ja auch mal ein bisschen, bisschen reden drüber.
Ja, aber wie gesagt, nochmal, auch wenn wir ihn zerrissen haben, den Film, er ist super gut. Man kann ihn sich angucken, man kann sich auf Blu-ray kaufen, man kann ihn auch 10-mal sehen. Man darf halt einfach nicht erwarten, dass es ein perfekter Star Wars-Film ist.
Ja, eben.
Es hat eigentlich recht wenig mit Star Wars im eigentlichen Sinne zu tun. Also es geht halt natürlich in der Welt von Star Wars, aber es ist jetzt nicht, wo du sagst, okay, da sind Jedis und alles, was man so erwartet, sondern es ist einfach wirklich im Endeffekt, ich sag mal, so ein Kleber zwischen zwei Filmen, der einfach die Filme besser erklärt.
Mhm. Ja.
Wollen wir noch kurz über die Spin-Offs reden, die noch so geplant sind? Hast du da mehr Infos?
Was heißt mehr Infos? Also Han Solo ist halt klar.
Genau, der kommt ja sicher.
Ich war schon das Han Solo Casting klar. Ist das schon? Ich bin der Meinung, das ist irgendwie Alden Ehrenreich, der jetzt bei Hey Caesar mitgespielt hatte.
Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das alles schon spruchreif war. Da bin ich auch nicht tief drin, weil ich auch nicht viele von dem Han Solo Film erwarte.
Das einzige, was halt klar ist und was unfassbar cool ist, ist, dass Donald Glover den jungen Lando Calrissian spielt. Das wird super cool.
Ja, aber ich finde es halt schwierig, weil ich habe ja die Romane des jungen Han Solos auch schon gelesen damals und die Bücher waren auch nicht gut. Und ich weiß nicht, ob wenn Bücher schon schwierig zu machen sind.
Das ist ja gar nicht mehr Kanon. Das da musst du dir keine Gedanken machen, da kommt jetzt was Neues. Und
ja, aber die Bücher waren schon so schlecht.
Und es war
ein junger Han Solo ist einfach nur ein vorlauter Bengel.
Ja, schauen wir mal. Und es war noch ein drittes
Spin-off. Obi-Wan oder Yoda war ja immer so ein bisschen
Boba Fett. Aber ja, das wurde zumindest, ich habe da gestern oder so auf IGN eine News gelesen, das wurde zumindest erstmal auf Eis gelegt. Also es wird ein dritter Spin-off-Film kommen, worum der geht, muss man mal schauen.
Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich finde das jetzt auch nicht so super interessant. Also Boba Fett ist natürlich ein Fanliebling gewesen, er hat ja auch MMO überlebt in der Sarlacc-Grube und so. Aber naja, er ist einfach ein Klonsoldat. Ein bisschen schlauerer. Also, ich weiß nicht.
Nein.
Er hat eine coole Rüstung oder so. Aber zum Beispiel, Sabine aus Rebels ist viel, viel cooler.
Ich muss immer.
Sie mal zum Beispiel alles an.
Naja.
Du musst dir mal, ich müsste dir fast die Rebels, ich muss mal gucken, was die Rebels-Staffeln kosten, weil ich dir die einfach.
Ich hätte damit kein Problem.
Die erste Staffel ist echt beschissen. Wirklich größter Rotz ever.
Ja.
Und auch eine Kindersendung, die einfach kacke ist. Aber du, in der zweiten.
Ich habe den ersten Sammelband. Ich habe den ersten Sammelband von Kanan gelesen und das war interessant. Also ich glaube dir das gerne, dass es cool ist. Nur ich, mein Medienkonsum ist halt mit Film und Videospielen eigentlich relativ gut gedeckt. Da sind
Serien nicht mit immer der schwierig. Bahn oder sowas. Du nicht viel mit der Bahn. Du bist doch.
Da höre ich Podcast.
Bist doch Student. Ah, verdammt. Also ich merke, seitdem ich wieder viele Geschäftsreisen mache, ist immer das iPad dabei und sind immer irgendwelche Folgen drauf. Und dann geht das eigentlich.
Ja, wenn es dann, wenn ich dann mal irgendwann mit dem Zug nach Köln reisen sollte oder sowas, dann könnte ich es mir vorstellen. Oder halt, ich will vielleicht, muss mal gucken, wie das alles funktioniert, ob das geht, will ich zur Spiel nach Essen nächstes Jahr. Da könnte ich dann natürlich im Zug mir ein bisschen was angucken.
Also ich merke es, weil ich dann letztens halt eben viel geflogen bin, weil ich einfach irgendwie gefühlt irgendwie 10 Dienstreisen in den letzten 2 Monate hatte. Dann hast du Zeit.
Ja, eben.
Auch im Hotel bei schlechten WLAN ist so ein Offline-Netflix jetzt das Beste, was passieren konnte. das ist wahnsinnig cool.
Da haben sie sich bei Amazon sehr gut abgeguckt.
Ja. Also wie gesagt, ich bin zurzeit wirklich mit Netflix. Ich habe auch noch Sky Go für die wirklich neuen Sachen. Ich schaue überhaupt kein Fernsehen mehr. Also meine Freundin schaut noch viel, aber die Sachen, die ich im Fernsehen gucken will, wie irgendwelche Grill den Hänsler Kochshows oder sowas, die gucke ich mir in der Mediathek an. Also es gibt für mich keinen Grund mehr, irgendwie auf 20.15 Uhr zu warten.
Du willst den Podcast an Heiligabend online stellen, habe ich das richtig verstanden?
Nein, der eine Podcast,
der
Pottwichtel, ich weiß nicht, ob wir den nicht vielleicht sogar noch direkt hochladen. Also Weihnachten, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag,
okay, irgendwie so um den Tag. Weil es gibt genau eine Sache, auf die ich noch Bock habe, jetzt im Fernsehen. Und es ist ein super, super schlimmes Ding, aber ich habe tierisch Bock auf den RTL Winnetou-Film, den Dreiteiler.
Es gibt einen RTL Winnetou-Film?
Die Legende lebt ab ersten Weihnachtstag. Ich bin so gespannt, ob es vielleicht okay wird oder richtig, richtig, richtig furchtbar.
Oh Gott.
Ja.
Oh Gott. Schon alten Winnetou-Film nicht gemocht.
Echt nicht?
Nee.
Ja, okay.
Ich mag keine Indianer. Ich bin mit Star Wars und Star Trek aufgewachsen. Bei Eltern, die sie irgendwie fast kennengelernt haben im Star Wars oder sowas. Also, ich bin schon von klein auf versaut worden mit Nerdtum. Also, Winnetou war so Indianer, so, wenn jemand gekommen ist, guck mal, ich hab Pfeil und Bogen, hab ich immer gesagt, ich hab ein Lichtschwert, du Arsch. Und hab's ihn in die Stirn geschlagen. Ich war ein sehr nettes Kind.
Das glaube ich dir.
Also, ich glaube, ich und Rockstar würden uns, glaube ich, hätten uns gut verstanden als Kinder. Ich war auch so ein überaus nettes Kind.
Ah, oh, sympathisch.
Ja. Nee, wunderbar. Nee, aber wie gesagt, Winnetou, dann ist es dein TV-Tipp zum Wochenende.
TV-Tipp, aber man muss es, ich werde schauen und ich werde.
Du musst berichten im Jahresrückblick, ich bin gespannt.
Ich auch. Schauen wir mal, ne?
Sehr gut. Ja, dann mach doch noch mal kurz Werbung zu deinen Formaten und dann beenden wir doch den Podcast.
Ja, wunderbar. Welle Nerdpool sollte man dann jetzt inzwischen vielleicht rausgehört haben. Mega großer Podcast. Kann länger dauern tatsächlich. Einmal im Monat versuchen wir zusammenzukommen und über diverse Themen zu reden. Wir machen natürlich auch einen Jahresrückblick. Die Nerdpool-Gala. Ich bin der Meinung, da werden wir auch auf jeden Fall über Rogue One reden. Und die Kinowoche ist dann ein bisschen, ja, was heißt aktueller, da rede ich dann jede Woche über die aktuellen Kinofilme. Es ist zwar, läuft beides über die Nerdpool, sind aber zwei unterschiedliche RSS-Feeds. Das heißt, da gerne mal auf iTunes vorbeischauen und bei beiden Sachen schön die Sternchen lassen und auch bei natürlich dem Nerdcast hier. Und ja, wenn du den tatsächlich jetzt relativ fix online bekommst, nächsten Mittwoch am 28. gibt es meinen Kinowoche-Jahresrückblick mit Top-Listen und ich sag schon mal so, in einer ist Rogue One drin, in der anderen nicht.
Oh je. Sehr cool. Wunderbar. Ja, dann bleibt nichts mehr anderes zu sagen, als euch allen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen, je nachdem, ach, was, wir hauen den jetzt dann heute gleich noch hoch.
Ja, mach mal.
Wir haben so lange gewartet, heute kann man noch Harry Potter raus und ach, haben wir gleich Rouge One hinterher, ne? Rouge One. Moulin Rouge One.
Oh.
Gleich. Hoho. Das ist die französische Version davon. hauen wir gleich hoch und dann wünsche ich euch allen schöne Weihnachten. Die natürlich auch, Matze, lass dich reich beschenken. Ich bin gespannt auf Twitter, was morgen alles gepostet wird.
Wahrscheinlich nicht so viel, aber kriegen wir schon hin.
Sehr gut.
Ne?
Dann hören wir uns dann spätestens am 29., wenn wir den Jahresrückblick von uns aufnehmen.
Ich bin sehr gespannt.
Wunderbar. Dann euch allen einen schönen Abend und einen guten Morgen oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr es hört. Und wir sind raus. Tschüss.
Ciao.